Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist Frank Krabbenhöft von Endless Paint Tattoo in Hamburg. Hallo Frank.
Hallo.
Hallo. Der Grund ist, also du bist natürlich Grund genug für mich als Kölner nach Hamburg zu kommen,
danke, ist ja klar, danke, ne? Das hast du
aber
schön
gesagt. aber ein anderer Grund, warum ich in Hamburg ist, war der gestrige Abend. Mhm. Und zwar hat es sich zugetragen, dass eine Ausstellung eröffnet, meine Güte, ein schwieriges Wort, es ist noch früher Morgen in Hamburg, man kann sich denken, was das bedeutet, und zwar Tattoo-Legenden Christian Wahrlich auf St. Pauli. Was war dein Eindruck gestern der Ausstellungseröffnung?
Ja, ich war erstmal überrascht über die Mischung der Gäste. Also es war ja doch ein sehr großer Teil nicht tätowierter Menschen dort vor Ort oder vermeintlich nicht tätowierter Menschen. Das fand ich dann doch erstaunlich. Einmal, weil ja heutzutage doch schon sehr viele Leute tätowiert sind, also ein größerer Anteil, als das, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch der Fall war. Mhm. Und ich hätte dann also doch gedacht, dass es deutlich mehr Leute aus der sogenannten Tattoo-Community sind, die da hingehen. Aber es waren dann doch viele Leute, die vielleicht sogar vorher mit dem Thema auch noch nie was zu tun hatten, die denn da waren. Man hat das auch gemerkt an den Fragen, die gestellt wurden. Ja. Witzigerweise bin ich da irgendwie am Eingang der Ausstellung kleben geblieben, weil ich da Leute traf, die ich kannte oder kenne. Und wir haben uns unterhalten. Und anscheinend machte ich den Eindruck auf einige Besucher, als wenn ich da sowas wie der Museumsführer sei oder sowas.
Und dann habe ich, da
schön 20 Minuten lang Fragen beantwortet. Und das waren also alles Leute, die, das merkt man ja auch an den Fragen schon, die mit dem Thema bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Also solche Fragen wie, was ist denn eigentlich das häufigste Tätowiermotiv und so weiter und so fort, lassen mich dann darauf schließen. Und ja, das hat mich dann schon überrascht. Finde ich aber auch gut, weil wir trotz alledem ja anscheinend immer noch so einen Nachholbedarf haben. Also es gibt offensichtlich immer noch einen großen Teil in der Bevölkerung, für die Tätowieren etwas ganz Skurriles oder zumindest Außergewöhnliches darstellt, verglichen mit ihrem eigenen Lebensstil. Und da ist sicherlich auch noch Aufklärungsbedarf. Vor allem ja in Bezug darauf, dass Tätowieren ja eben auch in Deutschland eine lange Geschichte hat. Mhm. Und damit kann man ja mit dieser Ausstellung jetzt schön darauf hinweisen und die Leute mal so ein bisschen daran führen, dass sie mal sehen, dass das also nicht immer nur etwas mit betrunkenen Seeleuten zu tun hat, die dann auch noch straffällig werden. Wobei der gute Krishan ja so ein bisschen das Fundament dafür liefert,
weil er
schön in der Kneipe die Besoffene tätowiert hat. Aber man darf ja nicht vergessen, es waren ja auch andere Zeiten.
Du warst in das Projekt Nachlass Wahrlich von Ole Wittmann, meines Freundes Ole Wittmann, der auch der Kurator der Ausstellung ist, schon relativ früh involviert. Wie kam da so der erste Kontakt zustande und was war so deine erste Reaktion? War das so, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Kunst-Tiny und versucht sich da so ein bisschen in ein Tattoo-Ding breit zu machen? Oder war dir relativ schnell klar, Ole ist einer, dem kann man das guten Gewissens anvertrauen?
Also das war bei Ole und bei mir sehr einfach, weil ich Ole seine erste Tätowierung gemacht habe.
Einen ganzen Arm direkt.
Genau, gleich einen ganzen Arm.
Linker Arm japanisch mit Keus und
ja,
so.
Ja, ne? Also wenn, dann müsste ich eher ausholen und an diesen Zeitpunkt zurückgehen, weil als Ole damals zu mir hier in den Laden kam und mich nach diesem Projekt gefragt hat, da war es eher so, dass ich mir gedacht habe, was, echt jetzt der? Mhm. Weil er eben der damals auch schon, ich meine, er ist ja die Person, die er ist.
Ja.
Das heißt also, hat er damals auch schon so einen hoch seriösen offiziellen Eindruck vermittelt.
Ja.
Und zu der Zeit, als er sich seinen ganzen Abend da hat machen lassen, da war das jetzt noch nicht ganz so sehr, dass man von einem Hype sprechen konnte.
Ja.
Und er kam ja doch sehr gezielt hier rein. Er wusste auch ganz genau, was er will.
Mhm.
Also war sehr gut vorbereitet. Und das hat mich dann schon überrascht, muss ich sagen, weil das Klientel sich damals ein bisschen anders zusammengesetzt hat, beziehungsweise Leute, die im ersten Moment so wirkten wie er, gerne die waren, die das zwar dann möchten, aber sich wenig damit auseinandergesetzt haben. Und er kam also hier rein, ganz zielstrebig, wusste ganz
also
genau.
Also die eher so auf der optischen Komponente unterwegs waren und Ole wusste halt schon inhaltlich.
Ja, genau. Also man merkt halt dann natürlich auch daran wieder, dass man sich nicht auf Äußerlichkeiten verlassen kann. Also in dem Fall stimmt es ja auch. Also er war deutlich besser vorbereitet, als ich das erwartet hätte im ersten Moment. Dann haben wir uns einige Jahre nicht gesehen. In der Zeit hat er ja fleißig weitergesammelt.
Ja.
Also Tätowierungen weitergesammelt. Und deswegen war der Weg dann eigentlich. Ich war dann trotzdem erstaunt, muss ich sagen, dass er sich da so reinhängt in dieses Thema. Das hätte man eigentlich eher von jemandem erwartet, der 20 Jahre älter ist als er und vielleicht auch aus dem Tattoo-Business kommt oder so. Aber das sagt ja nichts. Und er hat das ja auch gut gemacht. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Er hat es geschafft, ein paar Perlen auszubuddeln, an denen wir uns 20 Jahre vorher schon die Zähne ausgebissen haben. Also.
Zumal, wenn das jemand aus dem Tattoo-Business gemacht hätte. Ich meine, jemand im Tattoo-Business, der ist dann meistens irgendwie auch Tätowierer oder so. Und der hat so viel im Alltäglichen an den Hacken. Und was Ole da geleistet hat, das ist ja ein Fulltime-Job.
Ja,
das alles
absolut.
Zu erforschen und nachzugucken und sich mit Leuten zu treffen und so weiter. Ich glaube, wenn du normalen, in Anführungszeichen, Tätowiererjob hast, ich glaube, du kannst das gar nicht stemmen von der Zeit her schon mal.
Naja, gut, also ich glaube, also da, das kann man sich, die Zeit kann man sich ja nehmen. Also ich kenne schon einige Leute aus dem Tattoo-Business, die ähnliche Sachen auf die Beine gestellt haben. Also das ist sicherlich schon möglich, aber ich glaube, dass erstens mal Ole durch seine persönliche Geschichte ein anderer Türöffner ist, also gerade in Bezug auf so etwas wie Kulturbehörden und so weiter und so fort. Er kann also sehr, sehr gut mit offiziellen Leuten an einem Tisch sitzen und hat aber auf der anderen Seite eben diese Liebe zur Sache in sich, die man ja auch braucht, um das vernünftig zu machen. Und wie bereits vorhin schon gesagt, ich meine, er hat es geschafft, Sachen zu leisten, die andere Leute vor ihm schon versucht haben und daran also dann doch eher gescheitert oder zumindest nicht so weit vorgedrungen sind wie er. Also da alleine dafür gebührt ihm schon der Respekt. Aber auch generell, also er hat sich damit mit so einer Liebe da, aber eben auch mit dem notwendigen Kampfgeist darauf eingelassen, da nicht gleich aufzugeben. Und das finde ich ist dann auch wieder ganz witzig, wenn man Ole so kennenlernt und man spricht mal mit ihm und der erste Eindruck, der würde dann vielleicht auch eher so sein, irgendwie, dass er, wie soll man mal sagen, so der liebe, nette junge Mann von nebenan ist. Aber mein lieber Schwan, der hat ganz schöne Kämpferfähigkeiten bewiesen, sich da so durchzubeißen durch das Thema und so dran zu bleiben.
Ja.
Das ist es ja.
Ja.
Ne? Also, und das ist schon beeindruckend, das muss man eben lassen. Also,
ja. Ich war da schon gestern ein bisschen stolz, weil ich hatte ja die Ehre, hinterher so eine Q&A, Question and Answer, also einfach so eine Fragerunde mit dem Kultursenator, mit dem Museumsdirektor und Ole zu moderieren, durfte auch ein paar Fragen stellen und ich habe das nicht allzu weit ausgeführt, aber ich kann mich erinnern, es war so vor 10-12 Jahren, Ole war bei einem Kumpel von mir in Köln zu Gast an Karneval, es war morgens 22:30, die hatten natürlich schon die ersten Biere drin und der hatte noch kein einziges Tattoo. Und der guckte so rüber und ich hatte da schon beide Arme, vom Hennes hatte ich einen, vom Olilonien. Ne? Und sagt er, werden deine Tattoos gemacht? Ja, geil. Und so ging das los.
Ja, ne?
Wir sind dann in Kontakt, haben uns angefreundet. Ich kannte den schon vorher, aber da dachte ich nur so, große Fresse der Typ und jetzt irgendwie so, ne? Kann er ja auch.
Ja.
Ne? Und dann waren wir aber im steten Kontakt und meinte er so, hast du da irgendwie einen Link oder so? Da habe ich dem da gab es gerade mal MySpace oder so. Und ja. Ich habe denen dann immer Webseiten-Links geschickt von guten Tätowierern und so. Ne? Ja. Und er immer, ja, das ist geil. Kennst du noch einen, der so in die Richtung geht und so? Ja. Ne? Und dass das dann irgendwann mal in so eine Ausstellung mündet. Also ich habe mir gestern wirklich warm ums Herz geworden. Klingt pathetisch, aber war wirklich so.
Ja, er ist ja auch mit seinem zweiten Arm dann gleich nach Kalle. Schweden gefahren und so. Also er hat da ja auch einen ganz anderen Enthusiasmus da gleich an den Tag gelegt als viele andere. Ja, also das muss man ihm schon lassen. Er ist da sehr zielgerichtet vorgegangen und hat das dann auch, hat dann keine Kosten und Mühen gescheut. Also das muss man ihm schon lassen. Ja, wenn er denn was will, wenn er sich da was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das offensichtlich auch durch.
Jetzt mal zur Ausstellung selbst. Als du gestern da reinmarschiert bist, beschreib mal so den ersten Eindruck, den du da hattest.
Der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das muss ich schon mal ganz gleich vorweg sagen. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich eine derartige Ausstellung besucht habe, zwar vielleicht manchmal in kleinerem Rahmen oder ein sagen wir mal, etwas anderer Kontext, also jetzt nicht auf Christian Walick bezogen, aber ich sag mal so Tattoo-Ausstellungen oder Vernissagen oder sowas, das habe ich schon öfter mal besucht. Ja. Und das kann man super machen und das kann man auch sehr schlecht machen. Und das gestern, das ist natürlich schon super. Also ich bin da reingegangen und gleich so, wow, also man sieht da schon, dass da auch Profis am Werk sind. Mhm. Das fängt ja bei der Art und Weise schon an, wie die Sachen angerichtet sind. Da
ausgeleuchtet.
Oder ausgeleuchtet sind, aufgehängt und so weiter. Da ist ein richtiges Konzept dahinter, das sind richtige Profis. Und auch die Auswahl, die da getroffen wurde, finde ich, ist interessant, weil auch kurzweilig. Also ich glaube, man hätte den Leuten nichts Schlimmeres antun können, als da irgendwie so ein Vorlagenbuch zu zerpflücken und auf 390 Bilderrahmen aufzuteilen. Ja. Da wäre selbst der enthusiastischste Oldschool-Tätowierer irgendwann eingeschlafen vor so einem Bilderrahmen. Also ich finde das ganz schön, wie die Aufteilung da auch gemacht ist. Auch, dass die Tattoo-Geschichte hier und da etwas greifbarer wird. Also dass man einmal zwar irgendwo mit 1919 anfängt, aber dass da auch mal so eine Ecke ist, wo man zum Beispiel ein bisschen auf den Theo eingeht, das finde ich auch sehr, sehr wichtig,
weil Theo ohne Vetter,
den Theo diese Ausstellung
in Sein Sohn Form, hat mich gestern angesprochen,
der Gulasch, mit dem habe ich auch gesprochen. Ja. Ohne den wäre diese Ausstellung in der Form überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und man muss ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Da spreche ich, glaube ich, für viele Tätowierer, die in der Zeit, sagen wir mal, aktiv geworden sind, als der Theo eben auch noch unter uns war. Ohne den Theo wüssten viele gar nicht, wer Christian Walick ist. Mhm. Also das muss man schon mal ganz klar so sagen. Der Theo, der hat damals auf jeder Tattoo-Convention hier im deutschen Raum uns allen Jungen, vor allem eben den jungen Tätowierern, den Christian Walick regelrecht um die Ohren gehauen. Ja. Das ging sogar so weit, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ging das auch manchmal so ein bisschen auf den Sack schon fast?
Natürlich, das hat natürlich auch manchmal genervt, weil er das also wie so ein Tonband.
Wie so ein Mantra,
Er hat das also wirklich wie so ein Tonband da immer wieder abgespielt und so weiter. Aber er hat dadurch eben auch eine Sensibilität für das Thema geschaffen, wo wir damals alle noch so, sagen wir mal, sehr von Übersee beeinflusst waren, maximal vielleicht noch England oder so, da hat man auch hingeguckt, aber wir hatten damals als junge Tätowierer nicht unbedingt so den Sinn für die eigene Tattoo-Geschichte. Im Gegenteil, wir waren uns über das Vorhandensein auch in den meisten Fällen gar nicht so sehr bewusst, ja. Und da hat er also wirklich viel dazu beigetragen. Das muss man wirklich mal ganz klar und deutlich an der Stelle sagen. Mhm. Ja. Und
Sein Sohn hatte mir auch gestern erzählt, dass natürlich Tattoo Theo die ganzen wahrlich Stücke und so weiter, die hat natürlich sein Sohn dann quasi in Empfang genommen nach seinem Tode. Mhm. Und die haben bei Museen angerufen und wollten denen das zur Verfügung stellen und so weiter. Und die haben die abgebügelt, die wollten also, das Zeug noch nicht mal.
Man muss natürlich auch man müsste da auch weiter ausholen. Ich habe die Geschichte von Theo ja aus verschiedenerlei Gründen immer wieder mal sehr nah mitverfolgt und auch versucht, da hier und da mal ein bisschen positiven Einfluss zu nehmen. Das fing schon sehr viel früher an, also schon weit vor seinem Tod, dass wir auf ihn eingeredet haben und gesagt haben, Mensch, Theo, du musst dir wirklich mal was überlegen, was mit deinen Sachen passiert. Mhm. Weil mir ging es dabei auch noch um was ganz anderes. Mir ging es gar nicht unbedingt darum, dass man Angst haben musste, dass die Dinge als solche verloren gehen. Aber was leider passiert ist, weil niemand sich dazu berufen geführt hat, das ganze Fotomaterial, das Theo hatte, und das, glaub mir, ich habe das ja selbst in seiner Wohnung gesehen, das waren Tonnen, Schuhkartons voll mit Fotografien.
Aber komplett unorganisiert. Und
total organisiert, aber jetzt kommt eben der Punkt, und diesen Punkt hat man leider verpasst. Man hätte zu Lebzeiten von Theo da jemanden mit hinsetzen müssen, der mit ihm das mal durchgeht, weil Theo konnte zu jedem Foto alles erzählen, der wusste das. Du hast ein Foto aus dem Karton und der hat gesagt, ja, das war die Käthe, die hat in der Eisenbahnstraße 8 gewohnt und so weiter und so fort.
Das hätte man auch dokumentieren müssen.
Genau, und dieses Wissen, das ist leider jetzt weg. Das heißt also, für uns sind das jetzt im Großen und Ganzen nur noch Fotos von tätowierten Menschen aus einer längst vergangenen Zeit.
Hast du mal versucht, weil Theo hat dir ja ganz viel über jeweiligen Fotos irgendwie erzählt und berichtet, dass du mal versucht hast, das nochmal zu rekapitulieren? Ja. So, Moment mal, da meinte er doch, das war doch die Schlipspflegerin von der und der.
Also man muss
aber irgendwann kann man sich ja auch nicht seinen eigenen Erinnerungen mehr trauen.
Das Problem ist einfach auch, dass man blickt da im größten Teil auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Mhm. Das heißt also, wir blicken da nicht nur auf vergangene Zeiten, sondern wir blicken da natürlich auch auf wie soll man mal sagen, Menschen, die wir in unserem Leben ja nie gesehen und getroffen haben. Ja. Und bei dieser unglaublichen Menge an Zeug, das er da hatte, und bei der kurzen Zeit, die man dann doch damit verbracht hat, ist es fast unmöglich, sich das so zu merken. Mhm. Also er hat wirklich ein fotografisches Gedächtnis gehabt. Ich glaube, dass der eher mal seinen Einkaufszettel vergessen hat, wenn er im Supermarkt war. Aber wenn du den gefragt hast, was war am 12.12.1967, dann konnte der dir das sagen. Also der konnte dir zumindest, wie gesagt, auf anhand von diesen Fotos sagen, das war der hat das gemacht, die war mit dem verheiratet und die hat übrigens noch ein Papagei auf dem Po tätowiert gehabt. Solche Sachen wusste
ich. Ja, ja.
Und das ist leider total versäumt worden und das macht mich auch sehr, sehr traurig, weil es da schon mehrere Anstrengungen gab. Es ist aber auch leider so, dass der Theo immer wieder mal mit Leuten zu tun hatte, die es auf Teile seiner Sammlung abgesehen haben. Und der Theo ist zu Lebzeiten auch viel beklaut worden. Also als ich die Sammlung von Theo zum ersten Mal gesehen habe, war das sicherlich ein Drittel mehr als das, was es zum Schluss war. Das behaupte ich einfach mal so in den Raum hinein, weil ich sehe ja auf der einen Seite, was jetzt noch vorhanden ist von der Sammlung. Und ich weiß auch von Theo persönlich, dass er hat ja selbst schon festgestellt, wenn er da von so einer Ausstellung zurückkam, dass da häufig nicht das zurückkam, was er da hingebracht hat. Also es war eine Zeit lang in den Ende der 90er Jahre war das so, dass viele Leute auf Theo zugegangen sind und für anfänglich für Tattoo-Messen, später dann aber auch schon für so etwas größer angelegte Partys und so weiter und so fort, wollten die dem seine Sachen da mieten. Und weil der Theo wollte halt, dass die Sachen auch gezeigt werden. Also das heißt, es ging ihm da auch nicht so sehr um Geld. Manchmal hat er die Sachen schon verliehen, wenn man ihm einfach nur die Fahrt dahin bezahlt hat und vielleicht ein Hotelzimmer und morgens ein Frühstücksei. Ja. Das ist tatsächlich so gewesen. Und da ist er anscheinend, da kann ich und will ich natürlich auf niemanden persönlich zeigen, um Gottes Willen, aber da ist er anscheinend an ein paar Leute geraten, die halt auch gemerkt haben, dass es der vielleicht größte Fehler, der von Theos Seite passiert ist, dass die Sachen nicht katalogisiert waren. Und das haben die Leute halt auch gemerkt. Und wenn der da hingefahren ist und hat da 50 Acetate dabei gehabt, dann waren es halt nachher nur noch 47. Und das hat der Theo auch gar nicht so kontrolliert, meiner Meinung nach. Ihm fiel einfach irgendwann nur noch auf, dass die Sachen viel besser unter die Eckbank passen als vorher.
Erstmal praktisch, aber generell scheiße.
Ja. Der Theo war halt auch ein gutgläubiger Mensch. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Er war eine gute Seele. Er hat vor allem, für ihn war, glaube ich, wichtig, dass jemand tätowiert ist. Aber wenn jemand tätowiert war, dann hat der Theo dir sein Leben erzählt und hätte dir wahrscheinlich auch sein Leben anvertraut. Das ist einfach nur mal so. Ja. Der gehört zu den größten Tattoo-Enthusiasten, die ich in meinem Leben hier getroffen habe. Das ist ihm aber leider in dem Fall halt eben auch zum Verhängnis geworden. Und man hätte schon sehr viel früher da mal was machen müssen. Aber ich kann heute auch verstehen, warum der Theo sich da so lange dagegen gesträubt hat. Weil also auf der einen Seite wollte er nicht, dass diese Sachen schon zu Lebzeiten irgendwo hinkommen. Das kann ich verstehen, weil er sein Leben lang umgeben war von diesen Sachen. Und das hätte ja bedeutet, dass man dem armen Mann sein Zuhause genommen hätte. Ja.
Ja, ja.
Ich meine, der hat ja mitten in diesen Sachen gelebt. Ja. Also diese Bilder, die teilweise jetzt gerade im Museum hängen, die hingen bei ihm an der Wand, natürlich ohne Rahmen.
Ja. Natürlich.
Und bei Theo wurde früher
rauchen.
Da wurde gepafft wie in einem Köhlerofen und da wurden auch die wildesten Weinbrandpartys gefeiert. Also die Sachen haben da schon gelitten. Mhm. Heute würde man sagen, Authentizität erreicht. Aber so ist es halt nun mal. Und ich bin auf der einen Seite dankbar, dass ich das so erleben durfte und auch diesen Einblick, diese Nähe auch erleben durfte. Aber es macht mich halt eben gleichermaßen traurig, dass das sich so entwickelt hat. Und von daher bin ich umso mehr froh, ja, dass es jetzt jemanden gibt, der da also angegriffen hat und der da auch mal den ersten Schritt gemacht hat, mhm, dem jetzt hoffentlich auch mehrere folgen werden.
Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Break machen, beziehungsweise mal so ein bisschen den Fokus auf deine eigene Geschichte legen oder führen. Wenn man deinen Nachnamen zum ersten Mal hört, Krammhöf, da denkt man, ja Mensch, klar, Hamburger Jung. Dem ist aber, glaube ich, gar nicht so, ne?
Nein, nicht ganz. Also es ist so, dass ich als gebürtiger Saarländer in der Nähe von München aufgewachsen bin. Das hat einfach berufliche Hintergründe von meinem Vater, der auf Montage gearbeitet hat, als ich noch ein kleines Kind war und meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, du, ich habe da keinen Bock drauf, dass ich dich alle paar Wochen hier mal sehe für ein paar Tage. Ja. Und dann hat mein Vater die Aussicht auf eine Festanstellung mit Beamtenlaufbahn und bla 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 bekommen. Und das wurde dann halt wahrgenommen und ich bin dann also praktisch aus der ersten Schulklasse rausgerissen worden und dann nochmal wieder in Bayern dann eingeschult worden. Hab da dann meine Jugend verbracht, meine Handwerkslehre. Ich habe
in München direkt oder?
In der Nähe von München, ja, vor Ort von München, ja, Fürstenfeldbruck. Kennt man vielleicht wegen der, da ist eine ganz große
Basis,
genau,
Militärbasis.
Genau, Bundeswehr, ne? Genau, Militärbasis.
Da ist doch auch das Attentat von den Olympischen, genau, Spielen stattgefunden, wo die Israelis,
also
in
genau,
den Hubschrauber
von da, das,
in die Luft,
da, also das
ist, ne?
Wiederum war, glaube ich, ja, in, ich glaube, das war in Puchheim.
Boah, Alter.
Nee, Moment mal, jetzt verwechsel ich das. Nein, das Attentat selber war ja im Olympischen Dorf. So, aber die
haben ja Geiseln genommen.
Die,
ne?
Die Hubschrauber und so weiter, die sind von Fürstenfeldbruck, von dieser Militärbasis gestartet. Das war's.
Okay.
So war das, so, genau. Naja, gut, anyways. Und Teil meiner Familie kommt aber aus Hamburg ursprünglich und Husumer Gegend, deswegen auch Krabbenhöft. Das ist also dann schon leichter zu erklären und zu, okay, verstehen wieder. Und obwohl ich hier nicht geboren bin und auch eigentlich als Kind hier nichts zu tun hatte, hat es mich aber immer irgendwie zum Wasser hingezogen. Und als ich dann irgendwann meine Handwerkslehre, ich habe Elektroinstallateur gelernt, absolviert hatte, habe ich gemerkt, okay, das ist es auch nicht.
Ja.
Ich war zum damaligen Zeit schon komplett tätowiert, also zumindest die Arme waren schon voll und Teile meiner Beine und so weiter und so fort. Also
und da warst du noch in Bayern?
Da war ich noch in Bayern. Und
wer hat dich denn da damals tätowiert? Lass mich raten, wahrscheinlich hat der Sohne dich tätowiert?
Ja, genau.
Tattoo-Sohne,
genau,
in München?
Genau, das war auch heute so noch davon ab. Also ich habe, ja, natürlich in der Zwischenzeit auch Tätowierungen von anderen Leuten gesammelt, aber der Sohne ist der Tätowierer meiner Wahl, auch heute noch.
Nimm mich kurz an die Hand. Du warst, als du schon relativ stark tätowiert warst und deine erste Ausbildung vollendet hattest, wie alt? 20?
Da war ich noch darunter. Ich bin relativ früh von der Schule. Ich bin mit 15 von der Schule, habe dann auch sofort eine Lehre angefangen,
ja,
und war dann
18,
19, sowas,
ja,
in der Art.
Ja.
Und habe dann in München in einem Tätowierstudio angefangen, so ein bisschen zu arbeiten, aber mehr so auf, das war eher so verspielt.
Ganz kurz, wie war deine Anbindung? Warst du irgendeiner Szene zugehörig? Warst du Punk? Warst du Hardcore? Warst du
Psychobilly?
Psychobilly, ja?
Also ich habe angefangen so
gab's
als
da in München eine Szene oder hast du deine eigene Szene
gegründet? Ja, da gab es eine ganz gute Szene, ja, sogar. Ich war erst so sehr von Punks fasziniert und war so als 12, 13, 14-Jähriger habe ich mit meinem Freund zusammen, mit meinem Schulfreund zusammen, haben wir unser ganzes Taschengeld in vor allem Deutsch-Punk-Platten, weil wir das halt verstanden haben. Mhm. Dieser Nihilismus, das hat uns schon sehr angesprochen in unseren pubertären Köpfen, ja, wie die da also alles scheiße finden und so. Das
war Anfang der 80er, richtig?
Wie bitte?
Das war Anfang
das
der
war
80er.
Anfang der 80er, ja. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass, also mir war das dann alles zu politisch.
Aha.
In jedwede Richtung, so irgendwie, und dadurch war mir das auch zu einengend in Bezug auf
was man darf und was man nicht
darf.
Was man darf und was man nicht darf.
Das fand ich irgendwie doof. Ich habe mir nie Gedanken oder ich hatte nie Angst um meine eigene politische Haltung, bis heute nicht. Ich glaube, dass ich da gesunden Menschenverstand habe,
ja,
und den finde ich viel wichtiger als irgendeiner Partei zuzugehören, und von daher habe ich dann also relativ schnell als Frühjugendlicher schon festgestellt, dass das ist es nicht. Ich habe kein Interesse, mich da politisch zu positionieren, zumindest eben nicht so. Es war in München so. München war schon sehr früh politisch sehr geprägt, sage ich jetzt mal.
Ja, CSU also da gab halt,
es,
ne?
Ja, da gab es also auf der einen Seite eine starke rechte Fraktion, da gab es aber auch immer schon eine sehr starke linke Fraktion und dazwischen war dann halt auch eine sehr, sehr große Kluft. Und ich bin dann über Rockabilly, weil ich fand auch damals Rockabilly super, so, ne? Dann über die Stray Cats so an Psychobilly geraten und das hat mich dann angefahren. Also das fand ich gut, weil das war auf der einen Seite eben dieses, hat sehr viele von diesen Punk-Elementen gehabt, die ich ja gut fand. Ich fand Punk ja auch nach wie vor super.
Ja, ja, ja.
Und ich fand das auch gut, dass das gegen das System ist und dass man dies und das und jene Scheiße fand. Nur ich fand eben nicht gut, dass man mit den Leuten, mit denen man denn zu tun hatte, da auf einmal nur noch politische Predigten um die Ohren gehauen bekam.
So ja, und vor allem, das ist ja so Preaching to the Choir. Du hängst mit den Leuten ab, die eigentlich auf der gleichen Linie sind.
Ja,
was ist die Diskussion?
Genau.
So, ne?
Und ich empfand das einfach als sinnlos, weil ich bin ja schon dagegen.
Ja, ja.
Also warum?
Ey, du auch?
Das
cool, lass drüber reden. So. Ja, genau. Aber warum?
Also ich fand das viel wichtiger, dass man, weil mir war ja klar, wir sind ja schon bereits einer Meinung.
Ja, ja.
Mir war das viel wichtiger, wo kriegen wir jetzt die nächste Mark für, die letzte fehlende Mark für eine Schachtel Zigaretten her oder für eine Dose Bier, die man sich dann teilen kann am Bahnhof oder irgendwie sowas in der Art. Und da kam dann auch natürlich das Thema Tätowieren, war ja da auch immer schon stark vertreten. Also Punks, Skinheads, Teddy Boys, die waren damals auch schon tätowiert. Zwar auch nicht in dem Maße unbedingt, wie das heute der Fall ist, aber wobei eigentlich doch schon relativ stark. Also wenn man so guckt, so diese frühen 80er Jahre, gerade so diese bei den Skinheads und bei den Punks, war das schon sehr stark. Ja. War ein starkes Thema, Tätowieren.
Wenn du Anfang, Mitte der 80er ziemlich zu tätowiert durch München marschiert bist. Ich meine, wie haben die Leute dich da angeguckt?
Oh, das ist natürlich so ein Thema, das kann man aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen.
Schon tough, ne?
Alter, ja, da warst du schon geächtet. Ja. Also, ich fand das auf der einen Seite natürlich geil, weil das ja auch meiner Haltung entsprach. Also das heißt, so gegen den Strom schwimmen und den Spießern zeigen, wo der Hammer hängt. Aber man geriet dann natürlich schon häufig an Situationen, die ja eher spezieller Natur sind, sage ich jetzt mal so. Also es war nicht immer erfreulich.
Was heißt das?
Naja, es fing schon mal damit an, dass wir...
Hattest du auch mit irgendwelchen Bauernköppen auch mal greiflich auseinandersetzen?
Natürlich, das war regelmäßig. Also das war eigentlich beinahe jedes Wochenende. Also wenn wir irgendwo hin sind, auch durch die, also nicht einfach nur durch die Tätowierung, sondern es war die Gesamterscheinung. Wir haben als Psychobillys damals ja immer so ein bisschen ausgesehen wie gerupfte Gockel. Ne, man hat ja diesen Haarschippel da vorne drauf getragen. Ja, ja. Rundherum war alles abrasiert. Und dann hat man da zerrissene und gefärbte Klamotten angehabt und so weiter. Also eigentlich muss ich sagen, habe ich manchmal im Nachhinein das Gefühl, dass wir als Psychobillys die toughste Zeit von allen erlebt haben, weil die Skinheads fanden uns scheiße, weil sie gedacht haben, wir sind Punks. Ja. Die Punks fanden uns scheiße, weil sie gedacht haben, wir sind Skinheads, weil bei dieser Psychobilly-Mode leider ja auch vieles kombiniert wurde. Das heißt, man hat durchaus mal eine grüne Bomberjacke getragen.
Ja.
Das war für die Punks aber ein No-Go.
Ja.
Und wiederum hat man aber eben auch so Schnürstiefel getragen und so. Diese Verbindung von eventuell diesen abrasierten Haaren rundherum und diesen Schnürstiefel und einer Bomberjacke. Dadurch dachten unsere ausländischen Mitbürger sofort Nazi.
Ja, 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 ja.
Das heißt also, wir sind am Wochenende vor allem geflüchtet, mehr oder minder. Also zumindest musste man immer mit beiden Augen aufmerksam sein, weil eigentlich jeder dein Feind war. Und dann kam ja noch der Spießbürger, für den wir sowieso ein Dorn im Auge waren.
Okay.
Das heißt also, wenn wir dann da irgendwo auf so ein Dorffest sind oder so, und das war ja damals auch durchaus üblich, weil in die meisten Diskotheken kamen wir sowieso nicht rein. Da kamst du nur rein, wenn du hochpolierte Klamotten anhattest und so ein oder so ein hochpoliertes Image hattest. Also mussten wir dann schon auf so Privatpartys oder eben gerne bei so Dorffeste.
Aber selbst da hattet ihr euren eigenen Tisch,
ja? Die ganzen Bauernjungs da, die fanden das natürlich super. Ne? Da kommen da irgendwie so fünf so angemalte Idioten daher aus der Stadt, die kriegen jetzt erstmal gleich mal eine Ohrfeige, so nach dem Motto. Oder zumindest wurde halt provoziert und
aber jetzt, hast du dich auch mal dagegen gestellt?
Ja, klar, im ersten Teil der Geschichte klingt das jetzt so, als wenn wir immer nur davongelaufen wären.
Ja.
So war das natürlich nicht.
Ja.
Sondern man hat sich dann der Situation schon auch gestellt.
Gab es auch mal eine Situation, wo du im Nachhinein denkst, so, boah, das hätte auch so richtig gefährlich ausgehen
natürlich,
können.
Natürlich. Wir reden ja immerhin über die Mitte der 80er, die erste Hochphase von Straßengangs in Deutschland. Das war ja kein Phänomen, das einfach nur Berlin oder Hamburg betraf, sondern das betraf durchaus auch München und viele kleinere Städte auch. Obwohl es damals noch kein Internet gab, haben die Kids sich schon nach dem orientiert, was in den Großstädten da passiert ist. Denn langsam kam auch die Hip-Hop-Kultur auf und so weiter und auch die ausländischen Kinder, die damals ja dann schon in so vorgefertigten, also heute nennt man das ja wirklich Ghettos, ne, in diesen Plattenbausiedlungen da vor sich hin vegetiert haben, die haben sich natürlich auch zusammengerottet und das war schon eine explosive Mischung und man kann ja in der Vergangenheit oder in der Retrospektive fällt es einem immer sehr, sehr leicht zu schwadronieren, wie toll das alles war, aber das war es überhaupt nicht, also dieser heute würde man das Nervenkitzel nennen, also auf den hätte ich damals schon sehr häufig verzichten können.
Hast du noch Kontakt zu deinen damaligen Freunden?
Zu einigen, ja. Es ist halt leider so, dass diese, ich bin ja wirklich in
der... Aber du bist ja auch irgendwann dann weg aus der Ecke.
Naja,
da geht's ja schon mal los.
Es ist halt so, es hat ja verschiedene Aspekte, also auf der einen Seite ist es so, dass ich wirklich von mir sagen kann, dass ich in der Subkultur groß geworden bin. Also das heißt, ich habe lediglich, diese Subkulturen haben sich dann vielleicht mal ein bisschen verlagert, bis ich dann bei der letzten Subkultur Tätowieren dann endgültig kleben geblieben bin. Und das ist ja nun heute auch keine Subkultur mehr. Mhm. Aber trotzdem war ich also mein Leben lang immer umgeben von Menschen, die auch etwas außerhalb der Norm leben. Und leider ist es so, dass dieser Lebensstil häufig ein klein wenig schneller ist als der von sogenannten Otto-Normalverbrauchern.
Und für manche auch zu schnell.
Das heißt, ich habe also viele Weggefährten schon verloren an den Schnitter. Die sind an Alkohol, Drogen oder einfach an diesem schnellen Lebensstil gescheitert.
Schnitter nennst du das?
Ja, der Schnitter.
Da ist er, der Schnitter.
So, und
der besoffene Sensenmann.
Von daher verliert man also da alleine. Also ich fand schon, dass ich gefühlt viele Menschen verloren habe durch einen frühen Tod eben einfach auch. Ja. Dann später auch mal viele mit Depressionen, Leute, die sich selbst das Leben nehmen, weil sie halt eben vielleicht, ich gebe die Schuld nicht der Subkultur, ich sage einfach nur, dass die Subkulturen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, immer sehr individuelle Menschen angezogen haben. Und Menschen, die vielleicht dann auch zu Extremen neigen und durch diese Neigung zu Extremen dann auch solchen Gefahren etwas mehr ausgesetzt sind als Menschen, die in, sagen wir mal, gelenkten Bahnen aufwachsen. Ja. Aber um die Frage dann zu beantworten, ja, ich habe natürlich schon noch zu ein paar Kontakt. Aber das Nächste, was dann passiert, ist natürlich auch, dass es gibt halt viele Leute, die zwar vielleicht, sagen wir mal, 1985 aktiv waren und vielleicht auch sogar städteübergreifend einen Namen innerhalb einer Subkultur haben. Mhm. Ja, aber 1989 lernt er seine Marie kennen, die kriegen drei Kinder und dann wird aus dem ehemaligen Haudegen, der zwei Kisten Bier trinken konnte und dann noch nach Hause gefahren ist mit dem Fahrrad geradeaus, aus dem wird halt einfach ein liebender Familienvater, der sich einen Campingbus kauft und seine Prioritäten anders setzt und von daher verliert man auch auf einem ganz normalen Weg dann auch Kontakt und die Interessen verlagern sich und so. Das Schöne an dem Tätowierstudio ist wiederum, dass die Tür den ganzen Tag auf ist und hier ja jeder rein...
Nur jetzt
rein,
nicht, weil wir reden.
Ja, nee, jetzt gerade nicht, genau. Und hier jeder reinkommen kann. Und dadurch habe ich dann doch auch den Kontakt zu einigen Leuten immer mal wieder gefunden.
Ja.
Dann sind zum Beispiel die Kinder aus dem Haus, dann fällt einem auf, dass die Tätowierung von 1987 vielleicht mal einen neuen Anstrich gebrauchen könnte. Mhm. Oder dass man vielleicht etwas anderes da haben will. Und dann erinnert man sich an mich. Mensch, der Frank, der hat doch dann irgendwann mal angefangen zu tätowieren. Und dann plötzlich geht die Tür auf und hier steht ein alter Mann vor mir, den ich im ersten Moment auch gar nicht erkenne. Und der sagt dann zu mir, ja, du, servus, ich bin's, der Sepp. aber das ist dann auch ganz schön. Das ist so eine schöne Seite von dem Beruf dann auch.
Ja, wo wir da schon mal kurz beim Thema waren, hast du Familie?
Familie im eigentlichen Sinne nicht. Also ich habe jetzt keine Kinder, bin verheiratet, habe keine Kinder. Aber Familie, als Familie definiere ich auch Freunde. Also
ja, natürlich.
Ich bin schon sehr früh der Meinung gewesen, dass man sich nicht ausschließlich auf die angeborene oder die gegebene, als gegebene Familie verlassen darf, sollte. Mhm. Weil da sind ja nun auch ein paar Leute dabei, die man vielleicht nicht so gerne mag. Nur ja, weil man mit denen verwandt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die mögen muss oder dass umgekehrt die mich mögen müssen.
Natürlich.
Und für mich sind Freunde gleichgestellt. Also ja. Das heißt, ich mache zwischen guten Freunden und engen Anverwandten absolut überhaupt keinen Unterschied. Das ist für mich eine Formalität, die bei mir keine Rolle spielt.
Du hattest es eben schon anklingen lassen. Wir sind immer noch irgendwann so in den 80ern. Du warst damals schon schwer tätowiert, hattest deine Ausbildung hinter dich gebracht und hast dann, habe ich es richtig verstanden, bei Sohne, bei Tattoo Sohne im Studio schon ein bisschen rumgejobbt oder war es in einem anderen Laden?
Nee, es war in einem anderen Laden. Ja. Also der Sohne ist nach wie vor jemand, den ich sehr, sehr schätze. Das ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Tattoo-Pioniere hier in unserem Land.
Sehr häufig. Der ist auch noch einen Tacken älter als du?
Der ist ein bisschen älter als ich. Der ist gute 10, 11 Jahre, glaube ich, älter als ich. Also der hat damals...
Du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 51 und ja. Ich glaube, er ist genau 61. So. Also ich glaube, er ist so 10, 11 Jahre älter. Irgendwie so.
Ja, genau. Ja.
Also der war auch noch sehr jung damals, als ich angefangen habe, mich bei ihm tätowieren. Also das erste Mal stand ich tatsächlich mit 15 bei ihm im Laden. Da hat er mich aber wieder nach Hause geschickt. Das hat er gemerkt. Da hat der angemalte Bart nichts genützt. Ich habe es dann mit 16 nochmal versucht.
Du hast dir nicht ernsthaft einen Schnurrbart angemalt.
Nein, habe ich nicht. Aber wir haben natürlich schon versucht, vorher uns so lässig und cool wie möglich zu verkaufen. Ich meine, heute, wenn ich heute sehe, wenn jemand mit 14, 15 versucht, ganz besonders lässig zu sein, dann durchschaue ich das natürlich sofort. Ja. Das hat er natürlich damals auch. Aber wir haben uns schon ganz schön cool gefühlt. So,
ja.
Mit 17 habe ich dann das erste Mal geschafft, dass er sich länger als 3 Minuten mit mir unterhalten hat. Da hat er mir dann nochmal erklärt, mei, wo ist Frank, jetzt bist du schon 17, jetzt wartest halt noch ein bisschen. Mein Gott, wenn du 18 bist, kommst vorbei und dann machen wir was.
Okay.
Und so war es dann auch.
Und er hat dir dann auch dein erstes Tattoo gemacht?
Ne, er hat mir nicht mein erstes Tattoo gemacht.
Du bist in der Zwischenzeit natürlich noch 10 Jahre.
Ja, ich war natürlich dann schon ungeduldig. Ne? Und dann ist das passiert, was man heutzutage... was wir heutzutage unseren Kunden versuchen immer auszureden, wobei das ja wiederum nur meine Authentizität bestätigt. Was habe ich gemacht? Na, ich habe mich natürlich schön privat tätowieren lassen. Privat tätowieren bedeutete damals aber noch was anderes als heute.
Ja.
Heute kann man sich darüber streiten, ob man das als Gewerbetreibender toll findet oder nicht, aber es gibt jede Menge Leute, die sauber und ordentlich ein Privatatelier betreiben und auch gute Arbeit machen. Vor 30 Jahren bedeutete das, dass da irgendwo einer in der Küche saß und unter
und eher so der Grund war, weil er zu schlecht war fürs Studio. Oder
also
so.
Unter fürchterlichsten Umständen da den Leuten irgendwas
Scratcher
in die Haut gekratzt
halt, ne?
hat. Genau. Und,
in jedweder Hinsicht.
Und weil der schon so schön billig war, habe ich es dann auch nicht gleich bei einer Tätowierung belassen, sondern ich habe...
So billig, Mensch, da nehme ich 5.
Ja, klar. Also wir waren dann, also so 2, 3 Freunde von mir und ich, wir sind dann also, haben unser ganzes Taschengeld dann zu dem getragen da. Und als wir dann...
Was war das erste Tattoo, was du bekommen hast?
Das erste Tattoo, das ich bekommen habe, war eine Fledermaus.
Gibt's die noch?
Nee, die gibt's nicht mehr. Leider muss ich heute sagen, die war so hässlich, dass sie schon wieder geil ist.
Und
heute ärgere ich mich, dass ich sie nicht mehr habe, weil es eben so ist. Aber die war halt, also damals wollte man schon ganz gerne eine schöne Tätowierung haben und davon war sie weit entfernt.
Wo war das Ding? Auf dem Bein?
Auf dem Oberarm tatsächlich.
Oberarm, ja.
Also ich habe dann, und der Witz war, dass ich, mein Werdegang ist da gar nicht so anders als der meiner Kunden.
Ja.
Ich habe ewig lange überlegt wegen dieser blöden Fledermaus. Also das hat eine Ewigkeit gedauert.
Erste Tätowierung ist der Hass, ey.
Zweite Tätowierung war 14 Tage später.
Ja.
Und natürlich total unüberlegt.
Ja.
Aber mir ist dann also vom Spiegel aufgefallen, jetzt hast du auf der einen Seite eine Tätowierung,
da
musst du auf der anderen Seite auch eine haben. Das geht ja gar nicht. Das ist dieser Gleichgewichtssinn. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass das ganz, ganz schnell ging. Also wir reden wirklich über einen Zeitraum von wenigen Monaten, dass ich also dann 1, 2, 3, 4, 5, also ich kann mich zumindest an 5 Tätowierungen erinnern, an 6 Tätowierungen erinnern, die ich in dieser Phase gemacht habe.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Meine Eltern fanden das natürlich super. Also meine Mutter hat das das erste Mal gesehen, als der Oberkörper schon ziemlich bemalt war. Da war ich beim Sohne schon. Ich habe dann danach immer schön hinter mir abgeschlossen im Badezimmer und so weiter. Und genau das habe ich aber dann leider irgendwann mal vergessen. Und dann stand ich unter der Dusche und meine Mutter hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Ja. Man muss auch sagen, dass der Sohn dann auch ganze Arbeit geleistet hat. Weil als ich dann eben 18 war.
Inwiefern?
Naja, als ich dann 18 war, also mir ist vorher schon aufgefallen, dass das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, weil man kannte ja dann den einen oder anderen, der schon älter war und der dann eben eine Tätowierung von einem Profi hatte. Es gab ja in München nicht nur den Sohne, sondern es gab ja auch noch ein paar andere Tätowierer, die das sehr, sehr gut gemacht haben, schon zur damaligen Zeit.
Nimm mal ein paar Namen.
Der Peter Laubach zum Beispiel, den gibt es auch, glaube ich, immer noch, der ist, glaube ich, immer noch aktiv. Dann gab es noch den Tommy. Ich glaube, der hieß nur Tattoo Tommy. Der lebt mittlerweile gar nicht mehr. Der hat sich, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, der hat sich irgendwann mal das Leben genommen. Also der lebt auf jeden Fall nicht mehr. Das weiß ich sicher, wie das passiert ist, weiß ich nicht. Dann gab es noch den, warte mal, das ist der Laubach, dann der Tommy. Später gab es noch den Wolfi. Also es tut mir leid, ich würde gerne jetzt später.
Tommy, Wolfi,
Namen,
Harry.
Tattoo Empire. Nein, die hießen halt so. Das waren der Wolfi und der Tommy und der Sohne. Ja. Das war halt in München so. Da hat man irgendwie kein großes Federlesen gemacht. Ja. Das hat ja auch gereicht. Also ich meine, man musste damals ja nicht irgendwie. Ich meine, man kann das ja kaum glauben, aber das hat auch ohne Instagram alles funktioniert.
Ja, ja. Unwahrscheinlich, aber dann doch.
Also gerade, ich kann jetzt natürlich nur für den Sohne sprechen, weil bei den anderen war ich nicht Kunde. Aber beim Sohne musste man damals schon sehr, sehr lange warten. Also ich meine, wir reden hier über die Mitte der 80er Jahre und da waren also mehrere Wochen Wartezeit waren völlig normal. Also das ist beim Sohne eigentlich schon sehr früh Alltag gewesen, weil der auch so als der einzige bekannt war aus dem Umkreis von also Hunderten von Kilometern, der jedes Thema mit dem Kugelschreiber umsetzen konnte. Also ich kann mich noch erinnern, als ich
Freihand.
Das, was man heute Freihand nennt.
Ja, ja, ja.
Also der hat, als ich dann eben zu ihm gegangen bin, da war ich dann wirklich gerade 18, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, okay, also die mit der Fledermaus, das geht nicht, muss was passieren. Und da hatte ich noch ein bisschen Schiss, weil ich setzte mich dann dahin und dann hat er das da angeguckt, er hat immer so leise vor sich hingepfiffen und hat dann mit dem Kugelschreiber da irgendwas drauf gekritzelt. Ich konnte nun wirklich nicht erkennen, was das sein sollte. Und dann war das am Ende plötzlich ein Sensenmann, ne?
Wahnsinn, ja.
Also, das ist schon, das hat mir auch die Augen geöffnet. Deswegen bin ich auch, glaube ich, beim Sohne denn kleben geblieben, weil mich das so beeindruckt hat, dass jemand so eine Kreativität mitbringt und die von den anderen Tätowierern, ich habe natürlich ab und zu mal so den einen oder anderen Kumpel zum anderen Tätowierer begleitet, unter anderem auch mal nach Frankfurt zum Alf Diamond und so weiter. Ja. Und da war das halt schon so.
Der Tattoo-Europameister.
Ja, natürlich. Das war ja auch der Chef von Deutschland, ne? Ich meine, davon mal ganz abgesehen. Und da war das halt schon so bei den anderen Tätowierern. Bei dem Alf war das schon auch so, dass dann mal, da hat der Kevin zum Beispiel mal gearbeitet, der hat schon auch mal was mit dem Stift gemacht oder so, ne?
Welcher Kevin?
Der von den Bösen Onkels hier, der Sänger.
Ach so, der
hat damals bei dem Alf
Kevin
Diamond.
Kevin
Russell. Ja, der hat damals bei dem Alf Diamond gearbeitet. Hat auch einen wahnsinnig guten Ruf gehabt. Also,
der Alex Wild hat mir mal erzählt, dass er mal ein ziemlich altes Backpiece von dem gesehen hat. Und er meinte so, ey, das war echt ganz cool.
Also ich kann mich erinnern, dass ich habe mich selber nie von ihm tätowieren lassen. Ich kam ja auch aus der anderen Fraktion. Für uns waren Skinheads damals ein No-Go. Also ich habe eben einmal einen Freund begleitet in Frankfurt zum Alf Diamond zum Tätowieren. Da habe ich mich aber auch echt bedeckt gehalten. Also gerade weil Frankfurt hat halt auch echt so eine ganz, ganz reelle Skinhead-Szene gehabt und so. Das war nicht so meine Welt irgendwo. Aber ich habe später...
Aber was heißt, du hast dich bedeckt gehalten? Was war das für eine Stimmung da in dem Laden?
Naja, für mich war das natürlich schon so ein bisschen... Ich meine, auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das Schöne in Tätowierstudios war, dass Tätowierstudios eigentlich immer neutraler Boden waren. Das muss man schon mal ganz klar dazu sagen. Ja. Und es war da auch so. Ich habe das nie erlebt in all den Jahren, dass es da mal irgendwelche Verschiebungen gab. Das ist bei uns auch so. Da kommt der HSV-Fan rein und der St. Pauli-Fan sitzt hier. Die kennen sich aus dem Block, weil beide zu den Ultras gehören. Ja. Aber bei uns hier im Laden wird sich nicht angepöbelt.
Genau.
Fertig aus. Ja. Da wird einfach dann... Ne, dann macht jeder sein Ding und fertig aus. Was die am Wochenende machen, ist scheißegal. Mhm. Und so war das damals auch schon. Aber es war für mich natürlich schon ein mulmiges Gefühl, weil ausgerechnet an dem Tag, an dem ich dann da war, auch tatsächlich der Kevin da am Tätowieren saß und noch zwei, drei andere sehr kurzhaarige Personen denn da reinkamen.
Ja.
Da sitzt du natürlich dann schon auf so einem Stuhl, irgendwie auf so einem heißen Stuhl und denkst irgendwie so, scheiße, wenn die mich nachher abpassen, wenn ich da an der U-Bahn und bla. Ich war denen aber wurscht, davon mal abgesehen. Aber worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass ich das damals nur so kannte, dass man halt sich so ein Bild ausgesucht hat, das da an der Wand war.
Flash
dann wurde genau, Flash. Dann, und dann wurde da eben ein Stencil drauf gemacht und dann wurde es halt nachtätowiert. Klar, da gab es dann auch Unterschiede. Da gab es mal den einen, der das richtig gut gemacht hat und dann gab es halt welche, die haben das gerade mal hinbekommen, das so ungefähr zu machen irgendwie. Und der Sohne war der erste und lange Zeit der einzige, der das überhaupt nicht gemacht hat. Mhm. Der hat also, du bist bei dem in den Laden reingegangen und der hat auch natürlich die Wände tapeziert gehabt mit Motiven. Das wäre ja auch anders gar nicht gegangen damals. Aber der hat nichts mit so einem Stencil aufgetragen, sondern er hat immer seinen, der ist tatsächlich mit dem Kugelschreiber gemacht. Er hat einen Kugelschreiber genommen, hat da so ein bisschen vor sich hin, hat, das ist so ein Signature-Move von ihm, der hat immer so leise vor sich hin gepfiffen, so. Und dann hat er da irgendwie, und dann hat er so einen Kreis gemacht und vielleicht nochmal so ein Kreuzchen hier und nochmal so einen Strich drüber. Kein Schwein konnte erkennen, was das sein soll.
Aber
und am Ende war das dann irgendwie ein Wikingerboot mit einer Drachenschlange was weiß ich, was alles noch. Also, und das hat mich fasziniert. Und das war dann auch der Punkt, wo ich, leider bin ich dann ja auch in eine Kategorie aufgestiegen, wo das Tätowieren ja auch teurer war. Also das heißt, vorher war das 20 Mark und eine Kiste Bier. Und da war das dann halt, da gab es dann plötzlich einen Stundenpreis, der damals schon denn bei, ich glaube, weiß ich nicht mehr, 80 Mark oder 100 Mark lag oder so. Und das war für uns natürlich damals unfassbar viel Geld als Lehrling. Ich habe damals ein Lehrlingsgehalt bezogen. Da war das schon viel Geld. Da konnte man jetzt nicht einfach mal so hingehen und sagen, machen wir mal einen Rücken. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, der beim Sony richtig geil war. Der war die schnellste Maus von Mexiko.
Ah, okay.
Mein lieber Schwan.
Der hat super viel geschafft in der Zeit.
Der hat dir halt einen 100er der Stunde abgeknöpft, aber dann bist du auch nach Hause gegangen und der halbe Unterarm war voll.
Okay.
Also das war schon, das war natürlich schon richtig geil. Und dann haben wir da also innerhalb von 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, haben so 2, 3 Kollegen von mir und ich, da haben wir uns so richtig zutapeziert. Das ging also den ratzfatz. Da wurde
wirklich 2 schöne Urlaube bezahlt, ja?
Also da wurde auf jeden Fall jede Mark, die man übrig hatte, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wurde da hingetragen. Weil der so schnell war, hat er sogar halbe Stunden Termine vergeben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Und die Sachen, die du jetzt auf den Unterarm hast von ihm, die hast du auch alle noch?
Die sind alle noch von ihm und die sind auch alle unangetastet. Also
zeig
das
mal.
Ist, das
zeig
ist
mal.
Alles Sohne.
Ja.
Und das ist auch wirklich seit den 80er Jahren, das ist einmal tätowiert.
Also Wikinger Skull mit einem Wikinger Helm und Schädel drumherum und
Schlange,
japanisch anmuten, Drachen.
Aber dann auch mal so ein Büffelschädel da und Totenschädel.
Und das also, ist Mitte 80er?
Ja. Also der hat wirklich, man sieht bei ihm halt auch, dass er damals schon.
Die Schädel, die sind noch total präsent.
Ja.
Total klar, obwohl es schwarz-grau ist.
Er hat so einen geilen Stil gehabt und hat er ja auch noch, dass er mit sehr wenig auskommt. Ja. Das heißt, er hat da nicht so rumgefummelt, wie man das heute so macht, mit 48 Grauabstufungen, sondern der hat die
Weiß Linie wurde da garantiert auch nicht
nein,
verwendet.
Nein. Weiß ist Philippant. Das hat man damals maximal zum Mischen genommen.
Ja, genau.
Ne? Und dann wurde die Farbe reingebraten. Ne? Also das ist so. Und der hat auch hat es ganz gut drauf gehabt, so Kontraste zu schaffen.
Es ist noch voll da. Ich meine, du guckst drauf und du siehst sofort, was es ist.
Ich meine, ich gehe nie in die Sonne, ne?
Okay.
Aber das ist 30 Jahre alt.
Wow, also ein Oktopus auf dem Innenarm, das Orange. Alter, ist das AKW Springfield oder was?
Das ist alles Farbe, die du heute gar nicht mehr kaufen kannst. Ne? Also, das heißt, wir reden hier über Pigmente oder über Tätowierfarbe, die dementsprechend ja auch 30 Jahre und älter ist. Ne?
Und der Schädel auf deiner rechten Hand, der sieht mir nach Klaus Fuhrmann aus.
Ja, also das ist jetzt neuer. Man sieht da schon auch so einen Schnitt. Ne?
Ja, ja.
Das ist dann schon mal passiert.
Ja, ja.
Ich habe aber auch alles, was ich mir, es gibt 1, 2, tatsächlich nur 2 Tätowierungen vom Sohne, die ich mir auch habe abdecken lassen. Was aber mehr daran lag, dass mir die Motive als solche nicht mehr gefielen.
Ja, ja.
Die habe ich mir aber auch vom Sohne abdecken lassen.
Okay.
Also ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, du guck mal, das hast du mal gemacht. ich würde das gern so. Und dann, ja, da brauchen wir schon was. So. Und ich bin auch heute noch in Behandlung. Ich habe vor ein paar Jahren, ich habe lange ausgesetzt und irgendwann vor, ich glaube, 3 Jahren oder so.
Ist bei mir auch so. Ich lasse mich mal meine 5-6 Jahre nicht tätowieren und auf einmal so, bam, 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 wieder.
Du, ich habe da vorm Spiegel gestanden dann mal und habe dann gesehen, okay, ich habe die ganze, die einzige große zusammenhängende Fläche, die ich noch hatte, war meine rechte Arschbacke und der hintere Oberschenkel bis zur Kniekehle runter. Und das ist jetzt dank Sohne auch Geschichte. Da habe ich ihn dann angerufen, habe gesagt, du, pass mal auf, wie schaut's denn aus? Hast du da Bock drauf? Sagt er, ja, komm vorbei. Ja. Und dann war ich, glaube ich, jetzt dreimal.
Ich habe einen neuen Kuli.
Ja, ja, und da war ich jetzt dreimal da, habe immer so 5-6 Stunden Sessions mit ihm gemacht, die er aber eigentlich gar nicht ausnutzt. Wir quatschen dann auch viel Wir sind mittlerweile auch Freunde geworden. Ja. Das ist auch etwas, was mich sehr, sehr freut. Ich habe zu ihm auch immer aufgeschaut, tue ich auch heute noch. Also wo die Leute, ich hab natürlich mir auch früher, ich habe immer Idole gehabt, das macht Idole ja auch aus, sage ich jetzt mal, die weit über mir standen. Also manchmal natürlich auch unerreichbar aus meiner Sicht. Ja, das waren immer so Guy Atchison zum Beispiel. Ja, das war jemand, als ich zum ersten Mal, ich habe 1991 die erste Tätowierung von Guy Atchison gesehen, also lange bevor auch dieser Hype um seine Person war.
Und da hat er auch schon diese Strahlen, also Kathedralen.
Da, also oder? Da noch nicht, aber er hat damals zumindest schon
Biomechanik.
Das eigentlich auch noch nicht so sehr. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ein Freund aus Hamburg hatte in New York oder in Chicago, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Guy Atchison war damals am Anfang in Chicago.
Ja, aber genau, und jetzt fällt es mir wieder ein, der hat sich aber in New York tätowiert lassen, bei New York Adorned. Und da hat Guy Atchison ab und zu als Gast gearbeitet. So, und da hat er sich ziemlich viel
und von Guy ganz kurz, damit ich's, weil ich gerade so den Gedanken im Kopf habe, Rob Koss hat, glaube ich, die Ausbildung in Chicago gemacht.
Den habe ich ja später dann auch kennengelernt.
Ja, okay.
Und dieser Freund aus Hamburg, der hat öfter in New York zu tun gehabt, beruflich, und hat sich dann von Guy Atchison ziemlich viel machen lassen. Ja. Der kam dann also hierher und hat dann, ja, ich war gerade wieder in New York, Ärmel hochgekrippelt und wir standen davor wie die kleinen Jungs vom Liebling.
Alter, Laden. Was ist das denn?
Unfassbar. Ja. Also der hat es auch damals schon geschafft, so banale Themen anders umzusetzen, seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Aber so, natürlich auch so jemand wie Philipp Lois ist ein All-Time-Favorite von mir. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass er einfach, der ist in meinen Augen so unerreichbar gut. Wenn man heute im Instagram zum Beispiel aufmacht, dann sind da alle am Photoshop bearbeiten. Und jeder hat das schwärzeste Schwarz und es muss noch hyperrealistischer sein und so weiter. Also ich finde es auch interessant, finde es sehr schnell langweilig, muss ich sagen, weil es auch sehr häufig so ist, dass die Leute, die das machen, keine richtigen Tätowierer mehr sind, weil sie das einfach nur irgendwo auf den Körper klatschen und überhaupt nicht mehr darauf achten, dass es vielleicht auch ein bisschen mit dem Körper mitgeht. Und
niemand
so weiter.
Kann das so wie Philipp Löw.
Genau.
Niemand.
Und dann gucke ich mir sowas an, was Philipp macht, der sich selbst auch einfach treu geblieben ist. Natürlich hat er auch mal andere Sachen probiert und so weiter. Und da geht mir das Herz auf. Das kann ich mir stundenlang angucken.
Ganz kurz, es gibt einen, wo wir bei Vorbildern sind und Philipp Löw, das passt, glaube ich, ganz kurz da rein. Verzeih mir diese kurze Exkursion. Es gibt einen amerikanischen Tattoo-Podcast und der heißt No Lies, Just Bullshit. Und da ist Joni Zilber als Gast dabei, der mittlerweile Mitchef von New York Adorned ist. Ne, der hat, glaube ich, in Israel bei Avi gelernt, damals in den 90ern. Und der hat sich den Rücken von Philipp Löw tätowieren lassen.
Ich kenne den auch, ich kenne den Joni auch.
Okay. Und da kommt auf einmal so ein Typ rein. Und Philipp sagt, ja, wir müssen kurz Pause machen, ich muss zu dem Typen da rüber.
Ja.
Ne? Und Joni so, ja, okay. Und Philipp Löw geht da rüber und holt eine Maschine und zeigt dem Typen super viele kleine Tricks und hier und das, aber hin und her. Und Joni so, pff, krass, ey, warum zeigt er dem das alles? Wer ist denn der? So, wow, ne? Und in einer halben Stunde kommt Philipp wieder und dann fragt Joni Philipp so, ey, du hast mir super viel gezeigt und so, wer ist denn das, ne? Ja, der ist von gegenüber, der hat da ein Tattoo-Studio aufgemacht und ich habe gesagt, wenn du Hilfe brauchst, komm einfach mal rüber, ich helfe dir.
Weißt du, so?
Und Joni natürlich im ersten Moment, what the fuck? Ja. Und dann dachte er so, was interessiert einen Astronauten, was die Ameise macht?
Ja,
so, weißt du?
Alter, was ein geiler Typ, Alter. Weißt du, was ich meine? Du, andere Leute, die würden schon lange die Scheiben eingeschmissen haben und die so, Auslagen zerkloppen. Und er sagt sie einfach, komm her. Ja. Weißt du, was ich meine?
So geil. Also,
auch diese Haltung, das muss ich schon sagen. Ich habe das Glück gehabt, dass wir uns irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und dass ich auch eine Zeit lang mal so ein bisschen da im Fahrwasser mitschwimmen konnte und so. Und das ist für mich auch als Tätowierer die wichtigste Zeit in meiner Tätowierlaufbahn gewesen.
Das war so Mitte der 90er?
Ja, das war so eher Ende der 90er. Mitte, Ende, ja. Ich bin auch ganz gut zum Beispiel mit Klaus Fuhrmann befreundet und dadurch kam natürlich dieser Kontakt dann auch zustande und dadurch, und ich war auch lange Jahre sehr gut befreundet mit Bernie Luther.
Ja.
Und der wiederum dann mit Tintin und bla bla bla.
Das war ja damals, als ich angefangen habe, mich Tätowierung zu interessieren. Klar, die ganzen Amis habe ich gefeiert, aber in Europa, das war die Phalanx. Bernie Luther, ja, Klaus Fuhrmann.
Also man kann da ruhig noch ein Stück weitergehen. Das war schon weltweit die Spitze. Also wir sind ich kann mich erinnern, ich habe gerade Ende der 90er Jahre, also so ab 1996 bis, sagen wir mal, 2000 oder so, viele Reisen unternommen, unter anderem auch mit Klaus Fuhrmann, aber auch mit Bernie Luther. Wir haben Tattoo-Conventions gemacht in Brasilien zusammen zum Beispiel.
Und beschreib mal Ende der 90er ein Tattoo-Convention-Besuch mit Klaus Fuhrmann und Bernie Luther. Du musst nicht in jedes Detail eintauchen, also, ja? Allein schon rechtlichen.
Also du hast jetzt natürlich gerade wirklich zwei ganz extreme Charaktere auch gewählt, weil der Klaus auf seine Art natürlich ein Phänomen ist und der Bernie aber natürlich auch.
Ja.
Aber beide auf eine unterschiedliche Art. Beide haben das Tätowieren sehr geprägt, auf jeden Fall in Europa, aber doch beide. Der Bernie vielleicht weltweit ein bisschen mehr, weil er sehr aktiv war, weil er sehr viel gereist ist, weil er auch schon sehr früh in den USA sehr präsent war und so weiter. Der Klaus hat sich da ja eher so ein bisschen zurückgehalten und ist auch heute wieder eher so ein Phantom. Also viele junge Tätowierer wissen gar nicht, wer das ist, weil er sich eigentlich, der sitzt da in seinem Wien und macht sein Ding.
Genau.
Das macht er immer schon genauso gut. Das war vor 20 Jahren schon genauso gut wie heute.
Ja.
Und der macht auch heute immer noch einigen Leuten echt was vor, aber der sitzt das so aus irgendwie.
Ja.
Der hat so diese...
Aber er hat ja wahrscheinlich seinen festen Kundenstamm.
Also zumindest hat er so eine gelebte Wiener Kaffeehaus-Mentalität, das meine ich jetzt wirklich positiv, der sagt sich, okay, warst, das können wir doch morgen auch machen. Na, also das ist, wenn er denn dabei ist, dann macht er das auch gerne und dann macht er das auch gut, aber der sagt sich halt auch...
Er hetzt sich nicht, sagen wir es mal so.
Okay, was, warum soll ich mir jetzt einen Stress machen?
Gebietchen.
Ne? Aber das kann man natürlich mit heute nicht mehr vergleichen. Beide Charaktere, deswegen habe ich das gerade nochmal so hervorgehoben, sind sehr unterschiedlich, aber beide Charaktere hätten es wahrscheinlich schwer, heute auf einer Tattoo-Convention so ein bisschen zu bestehen,
weil die
jungen Leute eine andere Erwartungshaltung haben an einen Tätowierer heute. Das fängt also damit an, dass wir alle, und da kann ich mich nicht ausschließen, alle Tätowierer in der Zeit oder die meisten sehr feierwütig waren.
Ja.
Das heißt also, da gehörte zu einer Tattoo-Convention auch dazu, dass man am nächsten Tag mit einem ordentlichen Hangover da in die Halle kam und erstmal eine ganze Zeit lang nichts frühstücken konnte, keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte. Und dann gab es halt eben auch Leute, und da nenne ich jetzt mal keine Namen, die dann auch am Stand mal einen Joint geraucht haben in der Halle. Man darf ja auch nicht vergessen, damals durfte ja überall noch gepafft werden.
Ja, ja.
Das heißt also, da wurde dann mittags um 12 oder um 1 oder um 2, je nachdem wann derjenige denn da aufgetaucht ist, da wurde dann erstmal die Buffen angezündet. So, ne? Und dann hat man erstmal schön einen weggeschnauft. Und dann hat man eventuell noch irgendwelche anderen Medikamente eingenommen, bis man dann irgendwie startklar war. Und alleine das wird der ja schon nicht mehr verziehen. Wenn der Tätowierer heute ein Bier am Tisch stehen hat, dann würden viele Leute schon die Nase rümpfen.
Ich habe dich, glaube ich, mal mitbekommen. Ich glaube, das war 2000 Berlin Convention. Da hast du dir einen Stand mit dem Pogo geteilt. Kann das sein?
Ja, das ist wahrscheinlich oder dann schon 99. länger her, aber ja.
Und ich weiß nicht, wer die Dinge am Start hatte. Irgendeiner hatte Haschcookies. Und Tintin kam jede Stunde rum und hat sich einen geholt. Der konnte überhaupt nicht mehr geradeaus gucken. Was macht er aber? Mhm. Mit einem Realistic-Porträt Best of Show.
Mhm.
Ne? Also, er hat eigentlich gar nichts mehr gesehen und wir alle so, alter Vater. Ja. Ey.
Also, ich weiß nicht, wer die Kekse mitgebracht hat.
Du warst es auf gar keinen Fall.
Ich war das ganz bestimmt nicht. aber
das wüsste ich doch.
Diese Kekse hatten eine Zeit lang tatsächlich eine Tradition. Allerdings muss man...
Man riecht sie auch nicht.
Oh mein Gott. Muss aber auch wirklich sagen, diese Kekse sind ein eigenes Podcast. Das fing irgendwann mal ganz...
Demnächst
ganz,
mehr.
Ja, also das fing ganz harmlos irgendwann mal an und das endete dann tatsächlich darin, dass sich irgendwann sogar ein Meisterkonditor gefunden hat, also ein Konditor mit Meisterbrief gefunden hat, der dann auch Trüffel gemacht hat und so weiter und so fort.
Wow.
Also das heißt, wir reden hier auf oberstem Niveau. Das Schlimme an der ganzen Sache ist leider das. Das fing ganz harmlos und ganz klein an und war eigentlich auch wirklich nur für einen ganz engen, bescheidenen Kreis gedacht. Ja. Das heißt also, da wir reden hier über 10 Freunde, sagen wir jetzt mal, innerhalb des Business, und die wussten natürlich alle, worauf sie sich da einlassen. Diese ganze Geschichte ist dann irgendwann mal so explodiert, dass die Person, die diese Kekse mitgebracht hat, wo keiner weiß, wo die herkam, die stand plötzlich da.
Man weiß
so,
es einfach nicht.
Den hat man später schon Cookie Man genannt. So. Und diese Person.
Kam der so aus dem Hamburger Raum?
Also der soll aus Norddeutschland gekommen sein. Und diese Person, dieser sogenannte Cookie Man, ja, der wurde dann schon von Leuten in New York angesprochen, die er in seinem Leben vorher noch nie gesehen hat. Das heißt also.
Do you know about this Cookie Man?
Ja. Also das heißt, diese Geschichte ging also dann irgendwann mal rum. Jetzt nicht wie ein Lauffeuer, aber das hat sich schon wirklich so verbreitet. Und jetzt kommen wir zu den Geschichten, die vielleicht nicht ganz so lustig sind. Es gibt zum Beispiel, ich nenne da jetzt da auch keinen Namen, weil die Person vielleicht das nicht
Man kann sich
würde.
Da auch vertun und dann kippt es in eine Richtung, auch nicht will.
Es sind da halt so ein paar Unfälle natürlich auch passiert und das war dann auch der Grund, warum dieser Cookie Man dann auch plötzlich aufgehört hat. Man gesagt, so Schluss aus, Bastard, das ist nicht lustig. Erstens mal passiert ist, und das fand diese Person damals dann auch sehr unlustig, dass Tätowierer, die das wussten, anderen Tätowierern einen Streich gespielt haben.
Oh nee, Alter.
Das heißt also, man hat dann also diese, war halt später echt verheerend, weil wir hatten dann diese Schokoladenkugeln, diese Schokoladentrüffel. Und du schmeckst dann nichts mehr raus. Das schmeckt für dich wie ein Weihnachtstrüffel. So.
Das ist doch total link. Vor allem, du wirst auf einer Convention, also, und auf einmal bist du total drüber.
Also ich kürze das mal ab. Mein Ausstiegspunkt bei der ganzen Geschichte, wo ich gesagt habe, ich will mit dem Ganzen da wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben, war, als jemandem der Magen ausgepumpt werden musste. So, der hatte also 7 oder 8 Stück von diesen Dingern gefressen und hat die Reise des Jahrhunderts mitgemacht. Mhm. So, das klingt natürlich lustig, wenn man das erzählt im Nachhinein. Und es ist dann auch nichts passiert und die Person, der das passiert ist, der konnte dann 10 Jahre später auch drüber lachen, wollte aber denjenigen, das war dann auch noch das Fiese daran, wir reden hier leider über jemanden, der ein Hühne von 1,98 war, mit 130 Kilo Kampfgewicht, der wollte diesen Cookie-Mann erstmal umbringen danach. Weil, obwohl der ja gar nichts dafür konnte. So, also auf jeden Fall, das ist eine von vielen Geschichten, aber auf die Geschichte, auf die ich eigentlich kommen will, und die hat sich mehr oder minder zum gleichen Zeitpunkt ereignet, dass eine Tätowiererin, die man auch heute noch sehr gut kennt, deswegen lasse ich den Namen absichtlich weg, die hat das eben alles nicht mitbekommen, die hat auch mit Drogen und Alkohol nichts am Hut und die hat gedacht, das sind einfach nur Weihnachtsplätzchen und hat dann schön 3 Stück davon verputzt. Ja. Die haben ja auch super geschmeckt und die hat dann auch die Reise des Jahrhunderts mitgemacht. Die redet bis heute kein Wort mit mir. Leider ernsthaft, also das ist auch nicht lustig, die redet bis heute kein Wort mit mir. Mit der habe ich mich vorher gut verstanden. Aber das war dann leider so, dass sie mich dafür verantwortlich gemacht hat, obwohl ich da gar nichts dafür kann eigentlich. Aber solche Geschichten sind dann halt passiert leider und dann muss man natürlich auch sagen, das ist dann auch nicht mehr lustig irgendwann so. Ne?
Ich führe dich nochmal.
Aber ich wiederhole nochmal, ich kenne die Person nicht, die das alles da war.
Wir gehen nochmal zurück nach München. Du hast dann irgendwann, du warst so beeindruckt von Sohne, von der Art, wie er gearbeitet hat, wie er im Umgang mit den Kunden war, dass du gesagt hast, ich will das auch machen.
Ja, das ist natürlich, also die tatsächlich ist mein persönlicher Werdegang da ein bisschen anders. Eigentlich müsste ich jetzt wie in so 90er Jahre Tätowiermagazin Interviews sagen, ja, das war immer mein Traum und ich habe als Kind schon gezeichnet. Naja, wer hat als Kind denn bitte nicht gezeichnet? So, also das stimmt nicht. Ich habe zwar auch als Kind und Jugendlicher schon gezeichnet und gemalt und habe auch später in meiner Jugend vielen Freunden irgendwie Sachen auf die Jacke gepinselt, weil ich das anscheinend besser konnte als andere. Ja. Ich muss auch sagen, ohne jetzt eingebildet wirken zu wollen, ich habe irgendwann vor längerer Zeit mal so Zeichnungen von mir gefunden, die in meinem Kinderzimmer entstanden sind und die waren wirklich nicht schlecht. Also natürlich, aus heutiger Sicht ist nichts davon tätowierfähig, das muss ich schon auch sagen. Ich habe mich damals auch schon, Totenschädel fand ich super mit Irokesen und so weiter und so fort. Also die waren natürlich schon weit entfernt von politisch, nicht politisch, anatomisch korrekt, wollte ich schon sagen, politisch korrekt. Aber doch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Aber trotzdem war das jetzt nicht unbedingt so mein Traumberuf. Tatsächlich fing das bei mir alles durch einen totalen Zufall an. Ich habe durch einen Freund eine Tätowiererin kennengelernt, mit der ich dann auch eine ganze Weile liiert war.
Ja.
Und
in München.
In München, ja. Und wiederum diese Tätowiererin hat den Laden, die war vorher mit einem anderen Tätowierer in München zusammen, die waren also ein Paar. Sie hat wiederum das Tätowieren von dem gelernt, dann haben die sich irgendwann getrennt, dann hat sie ihren eigenen Laden aufgemacht, gehört auch meines Wissens nach, also wenn sie nicht die erste Frau in Deutschland war, die ein eigenes Tätowierstudio hatte, also dann gab es vielleicht noch eine oder zwei mehr. Also ich glaube, sie war noch vor Monique auf jeden Fall gewesen.
Monique war in Wiesbaden.
War in Wiesbaden, ja. Und also ich würde sagen, sie war die erste Frau, die ein Studio hatte. Sie hat es aber leider auch dementsprechend schwer. Sie hat ihren Laden gehabt im Münchner Westend, in einer Gegend, die auch, sagen wir mal, ja, da ist eine sehr hohe Mischkultur, da gibt es ein bisschen, da ist ein bisschen Motorradclub Rocker, da gibt es auch ein bisschen Rotlicht,
ja.
Das ist ein Arbeiterviertel, oder war es zumindest mal, ich glaube jetzt mittlerweile ist das wahrscheinlich auch schon gentrifiziert, aber lange Rede, kurzer Sinn, es war natürlich auch damals eine ganz klare Männerdomäne, so
okay.
Fertig aus, eine Frau hat man da am Tresen nicht so richtig ernst genommen.
Und das war vielleicht auch eine Zeit, wo der eine oder andere Motorradberittene vielleicht auch mal kurz vorbeikam und sagte, Mensch.
Das kann ich jetzt nicht so sagen,
okay.
Das weiß ich natürlich nicht. Also was ich halt sagen kann ist, dass man schon mehrfach versucht hat, ihr da so ein bisschen, ihr das da so ein bisschen schwer zu machen. Weil sie war schon auch beliebt bei den Leuten, das muss man schon sagen. Also gerade so beim Rotlicht, weil sie viele Frauen hatte, die sich bei ihr tätowieren haben lassen, wahrscheinlich allein schon, weil sie selbst eine Frau war und so weiter und so fort. Und dadurch war also der hat sie einen ganz guten Draht da zum Milieu gehabt, glaube ich. Aber der Punkt ist halt, dass ich damals, wenn ich Zeit mit ihr verbringen wollte, ich das eigentlich im Tätowierstudio musste, weil
ja.
Sie halt alles auch alleine gemacht hat. Sie hat also tätowiert, musste ans Telefon gehen, bla bla bla. Naja, und ich bin halt ein hilfsbereiter Mensch, das war wirklich ohne Hintergedanken.
Du warst dann quasi so ein Shop-Guy.
Ja, klar, ich bin dann ans Telefon gegangen heraus, und weil ich ja auch damals schon voll tätowiert war, war es halt so, dass die Leute da in den Laden gekommen sind.
Die dachten, du bist Tätowierer.
Genau, ja. Die dachten, ich bin der Tätowierer. Ja. Und das ist auch übrigens gleich, um das gleich vorne wegzunehmen, das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind.
Mhm.
Ich fand die echt toll, die Frau. Ich verstehe mich bis heute gut mit der. Davon mal abgesehen, wir sind langjährige, richtig gute Freunde geworden. Aber sie hat mich dann irgendwann abgeschossen, weil sie Angst gehabt hat, dass ich nur einer von diesen ganzen vielen anderen Leuten bin, der sich bei ihr so einzeckt und ihr den Laden wegnehmen will.
Ah, okay.
Tatsächlich war ich einfach nur hilfsbereit. Ich habe die Leute also praktisch zum Beispiel beraten am Tresen, weil sie am Tätowieren war. Und die sind dann zum Beispiel gekommen und haben gesagt, ja, dann komme ich morgen oder wann auch immer der Termin dann war. Und waren dann entsetzt, dass sie das dann macht. Weil die natürlich gedacht haben, ich mache das.
Ja, ja.
Ja, ich habe auch öfter mal Zeichnungen für sie angefertigt und dulüt. Und das hat dann leider relativ schnell ein Ende gefunden. Also sie hat dann auf einmal eine völlig falsche Idee von der Art der Beziehung bekommen, die wir da geführt haben, und hat mich dann halt auch echt abgeschossen. Und da war es dann aber so, dass ich dann durch diese, ich habe ja unheimlich viel Zeit da verbracht und ich fand die
Du wusstest im Prinzip, wie der Hase
also
so
zumindest,
ungefähr läuft.
Zumindest hatte ich diese Luft geschnuppert da in dem Laden und fand es toll. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, eben hier in Hamburg praktisch richtige Lehre anzufangen als Tätowierer.
Ah, okay, du bist gar nicht als ausgelernter, in Anführungszeichen, Tätowierer nach Hamburg gekommen, sondern
Damals bester Freund Heiko Schneider hat zu Hause schon tätowiert.
In Hamburg?
In Hamburg, in der Osterstraße.
Woher kanntet ihr euch denn? Ich war in München,
wir kannten uns dadurch, dass wir beide Psychobillys waren. Also wir kannten uns von Konzerten, weil er damals auch schon, also ich meine, die Psychobilly-Szene war Mitte der 80er und vor allem in der zweiten Hälfte der 80er sehr stark in Deutschland.
Mhm.
Es gab in jeder Stadt eine richtige Szene und so weiter.
Da hat man sich gegenseitig besucht.
Aber man kannte
Konzerte,
sich.
Ja.
Also
ja,
die Szene war dann doch wieder so überschaubar, dass man sich kannte. Da gab es die Frankfurter, da gab es die Berliner, da gab es die Wuppertaler und so weiter.
Ja, ja.
Und auch wenn man jetzt nicht unbedingt jeden von denen kannte, aber du kanntest halt die und man ist dann zum Beispiel in den Pott gefahren nach Dortmund zum Meteors-Konzert oder Guanabatz oder sonst was und dann waren die alle da und dann war das so wie so eine große Familie. So.
Ja.
Das ist auch übrigens das, was mich dann später ja auch beim Tätowieren so beeindruckt
hat. Ja, oder
hat,
bei Tattoo-Conventions,
genauso
war auch so.
Genau,
ne?
Weil es genauso war.
Genau.
Du bist da hingefahren und man war auf einmal befreundet mit jemandem aus Israel und aus Luxemburg und aus Madrid, weil man sich an einem anderen Ort ja getroffen hat.
Genau.
Und ich habe tatsächlich gerade in den 90er Jahren enge Freundschaften zu Leuten entwickelt, entwickelt, die eigentlich, und das möchte ich bitte nochmal betonen an der Stelle, ohne Internet.
Ja, ja, klar.
Ja, richtige, echte Freundschaften geführt mit Leuten, die am anderen Ende der Welt leben.
Da hat man auch also einfach mal einen Brief geschrieben.
Eine Zeit, in der man noch Briefe schreiben musste. Ja. Ja, oder mit Festnetz angerufen hat. Und dadurch ist
es entstanden. Ja, aber dadurch kriegt ja auch eine Freundschaft sofort eine ganz andere Wertigkeit.
Ja, vor allem
ne, du musst nicht heute kurz ein Direct Message schreiben oder so, sondern setzt dich hin und schreibst dem jemandem einen Brief.
Die Freundschaften halten ja auch alle bis heute an. Oder
genau,
die meisten. Ne?
Genau.
Klar, man
das Fundament bisschen, so stark ist.
Die meisten Leute reisen nicht mehr so viel. Das ist ja auch eine Alterssache. Ich gehe auch nicht mehr auf jede Tattoo-Convention wie früher. So man kann das ja dann auch gar nicht mehr so, ja. Aber wie gesagt, Heiko kannte ich halt eben durch diese subkulturelle Verknüpfung und der hat dann irgendwann, der war sehr gut damals, ein sehr guter Tätowierer, war auch seiner Zeit voraus und hat also, gehörte zu diesen sogenannten jungen Wilden, die da mit einem neuen Anspruch auch da reingekommen sind in diese ganze Geschichte und dann ging es bei ihm nicht mehr anders, dass er einen richtigen Laden aufmacht. Der hatte damals einen Raum bei sich in der Wohnung da fertig gemacht.
Das in welchem Stadtteil in Hamburg war das?
In Eimsbüttel, Schusterstraße.
Ja. Dann hat er gesagt, ich brauche einen richtigen Shop.
Laden, und dann hat er den Laden eröffnet, den Laden in der Erichstraße 1.
Ach was?
Ja, ja.
Direkt,
das ist immer noch der Originalladen.
Luftlinie und, 30 Meter von der Herbertstraße.
Ja, ja, genau. Parallel. Ja, das war damals ein völlig, also die ganze, also hier war ja alles anders. Das muss man auch dazu sagen. War
ganz kurz. Einmal kurz einhaken für unsere Zuhörer. Der Laden ist natürlich immer noch in der Erichstraße 1,
genau.
Der Hauptladen. Wir sind jetzt aber einmal kurz ums Eck in der Davidstraße 5. Da hast du einen dir hier, da sitzen wir jetzt schon die ganze Zeit, einen kleinen Laden, zweiten Laden eingerichtet.
Ja, wir mussten irgendwann ja mal expandieren, aber auch schon vor 20 Jahren. Ja. Und weil ich den Originalladen nicht aufgeben wollte, einfach weil da auch viel dranhängt. Ich meine, ich bin in dem Laden aufgewachsen, tätowiertechnisch.
Ja.
Das ist einfach so, ich kenne da, also so oft wie ich den Laden tapeziert gestrichen und auch gewischt habe, das geht auf keine Kuhhaut und ich hänge da einfach dran. Ich bin da auch viel zu traditionell wahrscheinlich irgendwie, was sowas angeht. Aber wir mussten halt irgendwann auch mal wachsen und dann hat sich das so ergeben, dass wir halt externe Räumlichkeiten noch angebietet haben.
Ich meine, der Laden, die Lage ist ja schon, das ist ja eine krasse Lage. Das ist ja so mitten, das ist ja eigentlich, also näher am Kiez dran geht
also
es ja schon fast gar nicht mehr.
Es war früher tatsächlich schwieriger für uns, weil die Erichstraße damals eine sehr dunkle Straße war. Es hat zwar damals noch Straßenprostitution gegeben, als wir angefangen haben. Die gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Also, dass Frauen auf der Straße stehen nachts. Aber das war schon eine sehr, sehr dunkle Seitenstraße, in der sich schon sehr selten auch jemand verirrt hat.
Warum aber ausgerechnet da, warum wollte Heiko den Laden genau da aufmachen?
Na, weil das der einzige Laden war, der zu dem Zeitpunkt frei war. Also es war eigentlich eine ganz pragmatische Entscheidung und der Laden war damals in einem extrem desolaten
Zustand. War das denn schon Tattoo Shop?
Nein, das war vorher der Dönerbude und die wurde auch hinterlassen in einem, also der Laden war Schrott.
Desolat,
der war absolut Schrott. Mhm. Und dadurch ging der aber billig über den Tisch damals, weil der Vermieter einfach gesagt hat, ja gut, also das will eh kein Mensch haben, dann nimmst du das.
Ja,
und mit Tätowieren verdienst du ja eh kein Geld hier.
Ja,
mach mal.
Das war im Jahr Anfang 90er?
91.
91.
Das hat sich natürlich dann aber auch geändert irgendwann. Also das Vermieter hat dann schon auch irgendwann mal erkannt, oh, jetzt ist das ja renoviert hier. Jetzt will ich aber mehr Geld.
Ja, so. Klar.
Und wir hatten mittlerweile auch schon 3 oder 4 Mal Vermieterwechsel und so weiter. Also, naja, gut. Und da war es dann so, dass er schon nach einem Monat, er hat eröffnet, nach einem Monat hat er gemerkt, scheiße, ich kann das gar nicht. Weil der saß da alleine, seine Frau hat damals noch in einem, hier bei Easy Rider als Geschäftsführerin gearbeitet, war damals so Klamottenladen auf der Reeperbahn direkt. Und er saß da alleine und der kam auf einmal zu nichts mehr. Da ging die Tür auf, weil es war natürlich anders als zu Hause tätowieren.
Ja, ja, ja.
Und dann rief er mich an, weil ich hatte damals gerade viel Tagesfreizeit. Ich habe in 3 Bands gleichzeitig gespielt.
Tagesfreizeit ist ein schönes Wort.
Ja, ja, und ich wollte damals mit Musik durchstarten. Ich habe wirklich gedacht, ich mache so eine Musikerkarriere.
Ja.
Damit ich mit allen Bands auch auf Tour gehen kann und also Gedöns, habe ich tatsächlich bewusst meinen Job gekündigt. Also es war tatsächlich freiwillig. Ich war ja auch nicht arbeitslos, sondern ich habe ja Arbeit
gehabt.
Ich habe jeden Tag geprobt mit irgendeiner Band.
Ja,
oder
ja.
Wir waren unterwegs.
Ja.
Und dann rief er mich an und wir hatten tatsächlich...
Was hast du gemacht? Hast du gesungen oder was?
Ja, ich habe gesungen, Gitarre gespielt, Schlagzeug. Also alles, was gebraucht.
Ja.
Ich habe es wirklich... Also ich wollte es wirklich.
Ja.
Ich wollte Rockstar werden.
Ja.
Egal wie.
Ja.
Ich habe gesagt, okay, wenn ich mit der Band... Also am allerwenigsten möchte ich das als Drummer.
Ja, ja.
Aber selbst dann kann ich immer noch
Würde
später...
Ich auch nehmen.
Kann ich später dann noch was anderes machen. So, ne?
Okay.
Und wir hatten tatsächlich gerade eine Platte aufgenommen, haben auch gerade eine Aussicht auf einen guten Deal gehabt und all so ein Gedöns irgendwie und hatten aber dann durch diese Plattenaufnahmen da gerade Zeit, weil da standen also keine Live-Gigs an und so weiter und so fort.
Und dann klingelte aber 040. Und dann
rief mich Heiko an und sagte, Mann, scheiße, du hast doch da im Tätowierstudio gearbeitet, kannst du nicht mal hierher kommen und mir ein bisschen helfen? Und dann kam ich hierher und wollte eigentlich nur 3 Monate bleiben und bin bis heute geblieben. Also, weil es war dann so, dass ich hier angekommen bin.
Aber ganz kurz, warte, er brauchte ja unmittelbar Hilfe.
Ja.
Das heißt, du kamst mit Sack und Pack von...
Nö, ich kam mit einer Sporttasche, weil ich wollte ja nur 3 Monate bleiben. Ich hatte ja gar nicht... Ich habe meine Wohnung von hier aufgelöst.
Okay, Freunde, aber er brauchte ja akut Hilfe und du hast ja da noch gar nicht tätowiert.
Ja, naja, Moment, genau, Moment.
Oder hast also du da, schon da, auf Kumpels
also, nee, Moment, also da muss man dann auch mal einhaken. Ich habe in München schon so ein bisschen Piercing gemacht, allerdings auch eher auf haarsträubendem Niveau aus heutiger Sicht. Das muss ich auch mal ganz ehrlich und selbstkritisch einräumen hier an dieser Stelle. Und ich glaube auch, dass er damals meine Fähigkeiten ein wenig überschätzt hat, weil man, es gab ja kein messbares Level dafür. Er wusste nur, dass ich mit einer Tätowiererin zusammen war und dass ich in einem Tätowierstudio gearbeitet habe.
Ja.
Aber das war's auch.
Okay.
So. Und ich habe aber natürlich hier nicht tätowiert, sondern er brauchte eigentlich jemanden, der ans Telefon geht. Leute,
Shopmanager.
Ein Shopmanager, ja. Genau. Eigentlich ein Shopmanager. Ja. Diesen Begriff gab es damals noch nicht, aber das ist das, was ich gemacht habe.
Genau.
Das heißt, meine erste Tätigkeit, auch tatsächlich am allerersten Tag, als ich hier war, habe ich erstmal eine Visitenkarte für ihn entworfen, weil es die nicht gab.
Cool.
Endless Pain hatte keine Visitenkarten. Ja. So. Und die wurde dann auch innerhalb der ersten Woche...
Ist das das legendäre, ich nenne es jetzt einfach legendäre Endless Pain Logo, was es jetzt auch noch gibt?
Nee, wobei das er auch, das hat er entworfen damals, das allererste, die allererste Visitenkarte, die wir hatten, die war sehr viel einfacher gestrickt. Davon habe ich auch irgendwo nochmal welche, schätze ich jetzt mal. Da war einfach so eine Treibel. Treibel waren damals eine Riesensache.
Ja, klar.
Oder das war in den Startlöchern gerade.
Genau.
Und wir waren so das einzige Tätowierstudio in Hamburg, die das bedient haben. Weil die anderen fanden das kacke. Und die haben auch echt gedacht, das geht so vorbei. Dass das die 90er dominiert, konnte man damals noch nicht wissen.
Ich glaube, 92 kam die Blood Sugar Sex Magic von Chili Peppers. Und dann ging es ab. Ne?
Dieses Armband habe ich 48 Millionen Mal tätowiert. Es ist um Gottes Willen wirklich. Also überhaupt dieses Retro Chili
Peppers. Ja, aber es hat ja auch ein halbes Jahr die Miete finanziert.
Dieses CD-Booklet, das haben wir einmal komplett durchtätowiert. Also wirklich, alleine diesen Haida-Adler auf dem Rücken habe ich, glaube ich, 10 Mal tätowiert auf dem Rücken.
Ja.
Also da gibt es ein paar Leute,
genau an der Stelle
sich,
auch noch,
die können sich jetzt hier in der Badeanstalt begegnen und die wissen alle,
die haben so einen Club.
92.
stellt euch mal mit dem Rücken zu mir in 10er-Reihe nebeneinander, da war ich ein Foto.
Es war wirklich so, es war echt dramatisch. Also ab dem Moment mit der Retro Chili Peppers Platte hat es so an Fahrt aufgenommen, das war unbremsbar.
Ja.
Und wir haben damals so eine Tribal-Tätowiermaschine auf dieser Visitenkarte drauf gehabt, weil wir damit schon darauf hinweisen wollten, traditionell, aber auch die moderne.
Okay.
So, aber dann kam schon relativ schnell unser jetziges Logo. Das war dann irgendwann so eine Entwicklung, die
Also ich find das so lustig, weil du bist schon voll im Game. Du bist extra irgendwie 800 Kilometer weiter hingezogen und warst noch nicht mal Tätowierer.
Nein, überhaupt nicht. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich denn angefangen habe. Ich habe dann auch tatsächlich erstmal angefangen, an mir selber rumzuprügeln und an Freunden und Bekannten. Irgendwann natürlich klar, irgendwann stolperst du dann halt vor sich hin. Habe aber auch einen Lehrmeister gehabt, der sehr, sehr streng mit mir war und mich davor bewahrt hat, dass ich jetzt, sagen wir mal, so die wirkliche, richtige, absolute, total Vollgrütze fabriziere. An dieser Stelle gilt aber schon nochmal, wenn es da draußen noch jemanden gibt, der mit Tätowierungen von mir rumläuft zwischen 1991 und 93 oder so und damit nicht mehr so glücklich ist, dann soll er mal hierher kommen. Also da können wir dann schon nochmal drüber reden.
Da können wir nochmal was drehen.
Ja, natürlich. Okay. Also so viel Selbstkritik soll schon sein. Ne? Also das ist so.
Sag mal, du warst ja zu der Zeit, sagen wir mal so, du hast Ja zum Leben gesagt und du kommst aus München mitten auf dem Kiez. Wie schwer ist es, da einen Abstand zu finden? Ich meine, du gehst aus der Tür, die Hälfte der Leute ist besoffen, die anderen sind auf irgendwas und alles ist die ganze Zeit da und jeder, weißt du, ich meine, du bist cooler Dude aus einem Tattoo-Shop, da will ja auch mit dir jeder an Tresen und so, ne?
Also das war schon schwierig, klar.
Ja.
Das war, also das, wenn ich heute so zurückblicke, dann begreife ich jetzt erst, wie viel Glück ich dann am Ende doch gehabt habe. Ich nenne es jetzt einfach mal Glück. dass ich an einem gewissen Punkt nicht abgeschmiert bin. Mhm. Weil dann auch Mitte der 90er Jahre, als ich zwar schon eine Weile hier war, aber oder ja, eigentlich war es gar nicht Mitte, es war so 92, 93 gefühlt, da ging das ja auch mit den Drogen, hat das da so richtig auf Fahrt aufgenommen. Also jeder hatte auf einmal irgendwie alles einstecken und das auch noch in rauen Mengen. Und man muss schon sagen, dass ich in der Zeit in München war Drogen nie so ein richtiges Thema, obwohl es da auch gab.
Ja.
War mehr so Alkohol geprägt.
Ja.
Und Drogen waren auch nicht so einfach zu beziehen. Klar, da gab es auch Junkies, die wussten dann schon, wo es hingeht. Aber wenn man jetzt nicht ausgerechnet irgendwo am Hauptbahnhof sich rumscheuern wollte, dann war das nicht so einfach. Also selbst Hasch war mitunter schwierig dran zu kommen. Das war überhaupt so die, sagen wir mal, einzige Droge, die für uns in erster Linie relevant war. Ja, mhm. Das war mal so gesagt, man raucht mal einen Joint. Und selbst da war es tatsächlich so, dass man über die einfachste Ware, das, was Leute hier zum Backen nehmen, da war man schon richtig glücklich, wenn man da mal so eine kleine Ecke von 3-4 Gramm in der Hosentasche hatte. Da war es schon der Larry da unten irgendwie. Und hier kommst du auf einmal hin und hier liegt alles in rauen Mengen auf dem Tisch. Mhm. Und ich war ja damals auch noch sehr, sehr jung. Und Heiko war ja auch sehr jung, der war ja genauso alt wie ich, der war, glaube ich, ein Jahr älter. Also das heißt,
man verpackt auch mehr.
Ja, natürlich, und plötzlich
durchfeierst, geht's am nächsten Tag,
plötzlich war ja auch das, heute. Ja, zumindest das war ja das Geld dann auch da.
Ja, ja.
Das haben wir auch nicht vergessen.
Und vor allem immer Cash auf Tasche.
Du verdienst
da juckt's ja nicht, wenn man
Fuffi
fehlt.
Du verdienst auf einmal Geld und hast dann auch, das kommt dann natürlich auch wieder durch die Tätigkeit zustande, dass ich in einem Tätowierstudio damals zumindest auch deutlich mehr Strolche getroffen habe, als das heute der Fall ist. Heute setzt sich unsere Kundschaft aus der Mittelschicht zusammen, kaum einer hat da...
Definier mal, was ist ein Strolch?
Naja, Leute, die halt aus halbseidenen Geschäftsfeldern, die ihr Geld aus halbseidenen Geschäftsfeldern generieren, in jeglicher Art und
also
Weise.
Also Zuhälter etc. Also,
naja, wir hatten zum Beispiel, als wir angefangen haben, hatten wir ausschließlich Kunden aus einmal der Subkultur, aus der wir selbst entstammten, und aus dem Milieu.
Hm.
Also das heißt, Leute, die hier im Umfeld gearbeitet haben. So. Ja. Und das ist wiederum heute, 30 Jahre später, eigentlich kaum noch der Fall, weil diese Subkultur als solches gibt es eigentlich nicht mehr. Das muss man schon mal ganz leider ganz ehrlich so sagen. Hm. Wenn du heute auf ein Psychobilly-Konzert gehst, dann ist das 40 plus.
Genau.
Und
die jungen Leute kommen nicht mehr nach.
Ja, und die meisten Psychobillys von damals tragen Mützen, weil sie keine Haare am Kopf haben.
Hm.
Und da sind kaum junge Leute oder wenig junge Leute. Und auch das Publikum setzt sich eben nicht mehr nur noch aus Psychobillys zusammen, sondern das ist so eine Schnittmenge von wahrscheinlich 70-30, also 30% Leute, die damals vielleicht mal Psychobilly waren, und 70% Leute, die einfach die Band gut finden und durch Spotify oder irgendwas ähnliches dabei darauf aufmerksam geworden sind.
Mhm.
Das heißt also, die Subkultur als solches gibt es eigentlich nicht mehr, zumindest eben nicht in dieser Form. Und das Milieu, die bleiben auch gern unter sich erstens mal. Also da gibt es schon Tätowierer, die vielleicht ein bisschen mehr Kundschaft aus dem Milieu haben irgendwo. Aber es verteilt sich halt auch mehr.
Ja,
also auch davon mal abgesehen, als wir hier angefangen haben, war dann meine erste eigene Wohnung direkt über dem Laden.
Hast du ja überhaupt keine Trennung.
Ich habe im Laufhaus gewohnt.
Wow. Okay.
Also das heißt, ich war einer der wenigen, der da gewohnt hat. Haben.
Und oben drüber.
Ja,
und
das
gearbeitet.
War ein Laufhaus eigentlich.
Krass.
Irgendwo. Es hat sich dann später erst langsam zu Wohnungen entwickelt.
Ja.
Weil als ich eingezogen bin, waren die ersten zwei Stockwerke noch Laufhaus und die obersten zwei Stockwerke, da haben außer mir nur Prostituierte gewohnt und ab und zu dann mal deren Kerle, die da halt, muss ja auch mal übernachten, da muss ja mal Flagge zeigen.
So Motto,
ne? Und dann später erst hat, als die Prostitution in der Erichstraße, also zumindest die Straßenprostitution da abgenommen hat, oder die ist dann irgendwann halt plötzlich verschwunden, da war dann halt nichts mehr, da gab es dann nur noch die Zimmer, da wurden dann auch aus den unteren zwei Stockwerken Wohnungen gemacht irgendwo so. Und da sind aber auch erstmal nur Leute aus dem Milieu eingezogen irgendwie, ja. Und das ist halt heute nicht mehr. Worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass die Leute heutzutage auch in anderen Stadtteilen wohnen, obwohl sie hier arbeiten.
Ja, ja,
dass
ja.
man wohnt nicht mehr automatisch hier, nur wo weil man hier auch arbeitet, sondern ja. im Gegenteil.
Wo wohnst du denn jetzt?
Na, ich wohne auch ein bisschen außerhalb, in der Nähe von Itzehoe, also auch raus aus der Stadt sozusagen.
Itzehoe ist irgendwo Wacken.
Ja, genau, so da Richtung, ziemlich ne? in der Nähe. Ich ja, fahre genau. 20 Kilometer mit meinem Motorrad nach Wacken hin. Da. Ja, das ja, ist ja. also praktisch für mich praktisch noch so Einzugsgebiet.
Und wie lange irgendwo. Fährst du jeden Tag zur Arbeit?
Na, so eine Stunde.
Schon so viel?
Ja, naja, du hast viel Verkehr, ne?
Okay.
Ich bin leider auch auf den
Also Stunde hin, Stunde zurück.
Ja, ja, ich bin leider auch auf den Elbtunnel angewiesen. Also ja. der Elbtunnel ist mir im Weg sozusagen, weil ich das letzte Stück zum Laden über die A7 fahren muss. Und wenn da Stau ist, ist da Stau. Und dann brauche ich manchmal genauso lang vor dem Elbtunnel, wie ich auf der ganzen Strecke gebraucht habe. Okay. Ja. Also es ist schon nervig auf der einen Seite. Naja, aber
Du hast dich schon bewusst dafür entschieden, naja, du willst ins Grüne.
Ich habe zwei Hunde. Ja. Ich war es irgendwann mal leid, dass meine Hunde regelmäßig beim Tierarzt versorgt werden müssen, weil sich die Pfoten an den Glasscherben aufgeschnitten
ja,
haben
ja, ja, ja.
Und so weiter. Mhm. Du kannst mit Hunden hier halt auch nicht wirklich richtig, meiner Meinung nach zumindest, richtig gut leben, weil mhm.
Ja, Beton.
Halt also irgendwann hast du es dann
Scheiße auch leid.
Ich verbringe ja trotzdem immer noch die meiste Lebenszeit auf St. Pauli. Also ja. ich meine, ich bin ja den ganzen Tag hier.
Ja.
Das heißt also, man kann mich jetzt nicht einfach so als Verräter bezeichnen, aber nach fast 30 Jahren habe ich mir das auch verdient. Dass
Ey, total
ich
legitim, Alter. Also, ich meine, ich hätte wahrscheinlich ja wirklich, schon früher die Zelle.
Man muss ja wirklich mal eins ganz klar sehen, und das sieht natürlich der normale Wochenendbesucher nicht, wenn er hierher kommt. Wenn du hier wohnst auf dem Kiez, dann bedeutet das, dass du 24 Stunden lang am Tag den Leuten beim Grölen zuhörst. Da fängt schon mal an. Du machst morgens um 9 das Fenster auf, weil du mal ein bisschen frische Luft reinlassen willst. Und was reinkommt, ist ein Geruchsbouquet, das sich aus diversen Hinterlassenschaften der Nacht zusammensetzt und selbst um 9 Uhr morgens grölt noch irgendwo ein.
Ja.
Das ist einfach so. Und abends nimmt es dann vor allem zum Wochenende zu
ja.
unerträgliche Maße an. Also ja. von Flaschenklirren bis Geschrei, auch die Gewalt hat deutlich mehr zugenommen auf der Straße. Und zwar nicht die Gewalt in dem Sinne, wie soll man mal sagen, früher haben die Leute immer Angst gehabt, ausgeraubt zu werden zum Beispiel, also diese Form von Gewalt. Nein, es ist heute so, dass dieselben Ottos, die hierher kommen aus dem Umfeld von Hamburg, sich hier richtig schön einen auf die Rübe gießen und die sich auch noch untereinander prügeln.
Ja,
irgendwo.
Ja.
Also es ist schon so, dass auch trotz Flaschenverbot liegt hier immer noch ein Meer von Scherben und so weiter und so fort. Also es ist, lange Rede, kurzer Sinn, zusammengefasst, irgendwann dann doch sehr unattraktiv hier zu wohnen.
Ja, so, ja, klar.
Ja?
Und wie oft hast du hier irgendwelche Druffis im Laden?
Ja, das hast du ja regelmäßig. Also das ist ja, wenn du die Tür aufmachst, dann werden die hier reingespült.
Das ist wirklich Tattoo-Laden, so. Ja, das ändert sich einfach
also,
nicht. Ne?
Und das ist auch das ganze Jahr über so. Also ja. im Sommer hast du die, weil sie halt so dermaßen druff sind, dass sie hier durch die Straßen torkeln. Das,
eine offene Tür.
Ja, ja, da ist die offene Tür eben der Bringer.
Ja.
Die fallen hier wirklich rein.
Alter.
Und im Winter hast du es halt, weil es kalt draußen ist. Da hast du dann schon mal einen. Wir hatten gerade gestern wieder einen hier, der kurz davor war, dass er noch ein bisschen Rückenwind bekommt von uns irgendwo. So. Also wo du halt hier treffen sich halt schon
die Extreme. Das heißt, du wolltest sie rausschmeißen. So.
Ja, ja, also ja, es gibt, hier treffen sich schon die Extreme. Also das ist schon so auf jeden Fall. Mhm. Anders als in einem Tätowierstudio vielleicht in Detmold oder in Wiebelskirchen oder sonst was. Da gibt es ein anderes Milieu.
Ja, 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 ja.
Aber ich weiß, ich habe ja auch schon als Gast in vielen Tätowierstudios gearbeitet und wenn dann da einmal so einer reinkommt, ja, dann
erinnerst du dich das ganze Jahr noch dran.
Da ist eine Sache.
Ja, ja.
Da redet man dann drüber, ne?
Nächster.
Und bei uns ist das dann halt so, wir stufen das so in Gradzahlen ab.
Okay.
Ja, wo du halt wirklich sagst.
40 Grad ist so der heißeste.
Ja, also wo du zumindest sagst, also das ging jetzt, das war knapp und dann gibt es natürlich so die Oberklasse, wo man dann halt, die ist zum Glück jetzt nicht täglich, aber die Oberklasse ist dann halt schon, wenn du dann schon aktiv werden musst. Also wenn du dann auch physisch da unter Umständen Einfluss darauf nehmen musst, ob du das Gespräch jetzt mit dem weiterführst oder nicht.
Muss ich schon mal Bullen rufen?
Naja, hier ruft man nicht die Polizei.
Okay, okay.
Also auf St. Pauli ist verpönt, die Polizei zu rufen, das macht man nicht.
Ja.
Also wir sind zwar, sagen wir mal, neutral in Anführungsstrichen, weil wir ja nicht zum eigentlichen Milieu gehören. Das heißt, wir halten uns aus den Geschäfts- und Betätigungsfeldern völlig zurück. Das geht uns nichts an. Aber es ist trotzdem so, oder so war es früher zumindest, und so sehe ich es auch heute noch, wenn man auf St. Pauli lebt und arbeitet, dann unterwirft man sich schon auch ungeschriebenen Gesetzen.
Okay, das ist dann einfach so.
Es ist einfach so, wenn man das nicht möchte, dann soll man bitte woanders hingehen. Leider ist es so, dass viele Menschen das nicht mehr so sehen oder so spüren und dann auch glauben, dass sie sich hier benehmen konnten, wie sie möchten. Viele von denen bekommen dann irgendwann mal die Quittung auf die eine oder andere Art. Aber leider hat das eben auch dazu geführt, dass viele Werte, die hier früher sehr hoch gehalten wurden, immer mehr verwässern. Das ist leider so. Mhm. Also man merkt hier schon auch, wenn man mit Leuten zu tun hat, die man als, mit alt meine ich nicht einfach nur das Alter, aber dass man, wenn man mit alten St. Paulianern zu tun hat oder mit Leuten, die vielleicht ganz frisch hier sind irgendwo. Das gab es zwar auch immer schon. Mhm. Ich bin da auch irgendwann mal hierher gekommen als totaler Rookie und da gab es schon auch mal so erzieherische Maßnahmen. Ja, also das ist einfach nur mal so. Man muss dann auch erstmal lernen, wie man.
Satz heiße Ohr, ne?
Zumindest wirst du da mal zum Gespräch gebeten, ne?
Ja, okay.
Da wird dir dann mal gesagt, du, gestern da in der Kneipe, ne, das und das, das ist übrigens hier nicht hier so geil, ne, so nach dem Motto. Und das verwässert halt immer mehr irgendwo, weil die Leute, die jetzt hierher kommen, die gehören so ein bisschen, oder also ich meine damit jetzt nicht die Leute, die hier arbeiten, sondern ich meine die Leute, die hierher kommen, um zu feiern zum Beispiel und so weiter und so fort. Das hat sich so diese Extrem hat sich so in die andere Richtung verändert.
Ja, es ist halt so dieses Event-Saufen-Tourismus.
Naja, man schreit halt so lange rum, bis man dann eine Ohrfeige fängt und dann holt man die Polizei.
Ja, genau. Ja,
und das hast du halt früher nicht so in dem Maße gehabt, wenn du früher hier rumgeschrien hast und dann ist tatsächlich irgendwann geschafft hast, dass der Watschenbaum umfällt, dann hast du das aber auch akzeptiert, weil du wusstest auch, dass es dafür einen Grund gab. Außerdem wolltest du in der Woche darauf ja ganz gerne vielleicht wieder hier feiern.
Ja.
Man hatte dann ja auch Angst, dass derjenige einen dann vielleicht wiedererkennt und dir dann ein paar Schankerl noch mal eine mitgibt. Und man hat früher war das natürlich sehr häufig Angst, die man hatte. Das war auch nicht gut, klar, weil ich meine, trotzdem gab es ja auch früher schon Gewerbetreibende auf St. Pauli und viele haben dann natürlich auch unter dieser Angst gelitten. Aber heute hat es sich leider das komplette Gegenteil verquert, dass die Leute eben überhaupt keine Angst und überhaupt keinen Respekt mehr vor dem haben, was hier ist. Und auch den Frauen gegenüber zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist schon so, dass die Frauen, die hier auf der Straße arbeiten, mit Sicherheit ein starkes Nervenkostüm brauchen. Das ist schon so.
Ja, ja.
Also das ist kein leicht verdientes Geld, das muss man schon mal ganz klar so sagen.
Frank, du hast einmal gerade so Richtung Uhr, glaube ich.
Ja, ich muss natürlich immer so ein bisschen.
Wie viel Zeit hättest du denn noch für mich? Sagen wir es mal so.
Wie viel Zeit hättest du denn gerne noch mit mir?
Sagen wir mal so, ich habe noch so 2-3 Themenfelder, die ich noch ganz gerne beackern würde.
Lass uns die einfach mal abarbeiten. Das Gute auf der Habenseite ist, dass der erste Kunde jemand ist, den ich auch kenne.
Ja.
Den könnte ich vielleicht nochmal auf einen Kaffee irgendwo hinbewegen. Es ist allerdings so, dass es ab 13 Uhr hier gleich ein bisschen lauter wird,
wenn
ein
Mitarbeiter
kommt und dann geht das so seinen Gang. Aber wir machen einfach mal weiter.
Genau, wir sind im Tattoo-Studio. Wenn da keiner reinkommt, ist auch komisch.
Ja, genau.
Du betreibst, wir waren gerade schon beim Thema Conventions, hast du die erste oder die Hamburger Tattoo Convention, die ja immer in der Markthalle stattfand, hast du die begründet?
Ja, das ist tatsächlich.
Das war im Jahr
das war
Mitte der 90er?
92, glaube ich.
Anfang schon.
90, ja, irgendwie sowas in der Art.
Ja.
Also das war tatsächlich auch mein Baby. Also das war so, dass wir hier angefangen haben mit dem Laden 91.
Ich fand es eher absurd, dass es bis dahin keine richtig gute
also
gab.
Also das ist ein riesengroßes Thema, alleine schon deswegen, weil wir das ja jetzt auch über ein Vierteljahrhundert gemacht haben, also davon mal ganz abgesehen.
Ja.
Aber ich fange einfach mal so an, es ist sogar so gewesen damals, dass man uns belächelt hat dafür. Also das,
wer hat euch belächelt?
Eigentlich ziemlich viele Leute, also das fängt bei Sponsoren an, wir haben das völlig ohne Sponsoren auf die Beine gestellt, weil keiner an dieses Thema geglaubt hat, also beim ersten Mal zumindest. Ne?
Weil Tattoo Conventions Anfang der 90er noch nicht so ein Ding war, wie es dann irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre
wurde.
Genau,
man hat das für eine absurde Idee gehalten. Okay. Es konnte sich halt, man darf halt auch nicht vergessen, dass wir mit unserer Veranstaltung halt auch zur ersten Liga oder zur ersten Riege so muss man sagen, der Tattoo-Conventions in Deutschland gehören.
Genau, das Line-Up, das Niveau war immer extrem hoch.
Ja, ja, und wir haben auch, wir gehören halt auch zu den ersten Veranstaltungen. Also Berlin ist mit München, Berlin und München sind unangefochten die ersten gewesen. Wobei man München sagen muss, Fairness halber, in einer anderen Form. Also die erste Tattoo-Convention in
München. Die von Sohne auch organisiert wurde.
Von Sohne auch organisiert, im Löwenbräu-Keller damals, da war ich auch. Da waren nur, ich glaube mich zu erinnern, es waren nur 3, aber vielleicht waren es 5 Tätowierer. Aber es war damals schon ein Spektakel mit ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben eine Drag Queen gesehen habe. Okay. Das kannte ich vorher nicht. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, sowas. Ja. Also das war schon skurril, sage ich jetzt mal. Also das hatte damals schon Ambiente und Flair und war auch in der Form, wie es damals von dem Sohne veranstaltet wurde, würde es heute sogar wieder funktionieren, sage ich jetzt mal so. Und dann halt Berlin natürlich, klar. Die beiden waren also zeitgleich. So der Sohne mit seiner kleinen Geschichte da, die er ja aber auch nur einmal gemacht hat.
Berlin hat damals Frank Weber schon gemacht?
Frank Weber schon gemacht. Ja. Das war ja die allererste Veranstaltung, war damals im Trash, bin ich der Meinung. Und die zweite war im
Huxleys.
Oh, ich glaube, die war schon im Huxleys Neue Welt.
Und dann ging es irgendwann in die Columbia-Halle.
Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich war auch auf der ersten, war ich nicht, ich war auf der zweiten. Oder ab der zweiten war ich bis vor ein paar Jahren auf jeder.
Ja, ja.
Vor ein paar Jahren riss das irgendwann mal ab. Also bei mir hat es tatsächlich abgerissen, als er in den Sommer gegangen ist mit seiner Veranstaltung. Für mich war Berlin im Winter ein absolutes Muss, weil man hat auf der einen Seite zum Jahresabschluss alle nochmal getroffen. Dann hat er natürlich auch mit dem Dezember so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Mit dem August passte das dann plötzlich mit meinen Terminen nicht mehr so gut.
Ja.
Wobei ich jetzt gerade wieder da war und sagen muss, super, ist anders, aber trotzdem gut.
Ja.
Aber da haben wir halt angefangen. Wir sind damals in Amsterdam gewesen auf der Tattoo Convention und dann später in Dunstable. Und ich war so beeindruckt von diesem Treiben dort und auch durch die Möglichkeit, da überhaupt Leute zu treffen, die man ja sonst nie zu Gesicht bekommen hat.
Ja, Amsterdam, da kam ja irgendwie dann so, keine Ahnung, Markus Pacheco.
Ach, das war unfassbar, was man da für Leute auf einmal treffen konnte. Diese ganzen Stilmischungen. Ich kann mich auch in Amsterdam erinnern, da hat Paul Booth einen Stand gehabt und kaum einer wusste, was mit dem anzufangen. Der war ganz jung noch
damals. Was ist das für eine Bildsprache? Was macht der da überhaupt?
Ja, den kannte er doch wirklich kaum jemand, weil also wir kannten den, also die
Tätowierer. Ich glaube, der hatte damals so glatte, blonde Haare und schon also ein bisschen pummelig.
Die Tätowierer kannten den schon, aber das Publikum kannte den nicht. Also es war die einzige Convention in meinem ganzen Leben, an die ich mich erinnern kann, an der Paul Booth mal für eine Weile rumsaß. ersten Tag. Also der war dann schon busy. Der hat dann, glaube ich, nur Tätowierer tätowiert an dem Wochenende, die wussten ja, wie gesagt, was da Sache ist. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass so die Leute da echt davor standen und auch teilweise überfordert waren mit dem, was der da gemacht hat. Und
das war auf jeden Fall so ein ausschlaggebender Moment, wo du gesagt hast, ey, warum nicht mal sowas in Hamburg?
Das war für mich ein Augenöffner, weil das natürlich auch es gab ja damals auch keine Tätowiermagazine, außer das Easy Rider Tattoo Magazin. Und das war ja hat ja mit unserem Geschäft hier eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war ja ein amerikanisches Magazin, das lediglich textlich ins Deutsche übersetzt wurde.
Ja.
Aber da waren solche Leute drin wie Roy Boy aus Gary, Indiana aus den Badland Studios und was weiß ich was, Spider-Web natürlich auch und so weiter. Aber das waren trotzdem, das waren ja Leute, die waren ja für uns nicht greifbar.
Eben, das war ein anderer Planet.
Flug nach Amerika hat damals noch ein halbes Vermögen gekostet.
Ja.
Und diese Leute sind in der Regel auch nicht hier rübergekommen. Und man hat überhaupt gar keinen Überblick gehabt über das, was in Europa los ist.
Mhm.
Weil dieses Tätowiermagazin damals stumpf amerikanisch funktioniert hat.
Ja.
Stumpf.
Ja.
Da waren zwar schon deutsche Anzeigen drin, ja klar, natürlich, also man durfte da schon eine Anzeige schalten, aber das habe ich später auch noch erfahren müssen.
Die Anknüpfung an den deutschen Markt fehlte einfach komplett.
Es war sogar später so, also als unsere Tattoo-Convention schon gab, haben wir natürlich auch überall Werbung gemacht und auch Anzeigen geschaltet, natürlich auch in diesem Magazin. Es kam ja dann relativ schnell Magazine. Es gab ja dann plötzlich das Tätowier-Magazin aus dem Huber Verlag. Es gab Flash and Canvas, Skin Vision, Skin Art, International Tattoo Art, bla 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 bla. Also die kamen ja relativ zeitgleich dann ganz plötzlich und waren ja dann auch an der Buchhandlung, in der Bahnhofsbuchhandlung dann auch
oder Tanke,
oder Tankstelle erhältlich. Aber trotzdem kann ich mich noch an einige Sachen erinnern und gerade dieses Easy Rider Tattoo, die waren auch sehr, sehr, also schon auch wirklich hochnäsig uns gegenüber. Mhm. Also fast auch so, als wenn sie unser Geld gar nicht wollten. Und die waren auf jeden Fall, die wollten auf gar keinen Fall über irgendwas hier berichten. Das hat die nicht interessiert. Krass. Das hat die einfach nicht interessiert. Mhm. Die haben sich auf ihren amerikanischen Markt konzentriert und deswegen gibt es die wahrscheinlich auch heute nicht mehr.
Ich meine,
das erste Tätowiermagazin, das ich kenne, und die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Die sind weg vom Fenster. Ja. Braucht keinen Schwanz. Ja. Entschuldigung. Ja. Das war halt eben auch für mich damals so ein Augenöffner, dass ich gesehen habe, okay, ich war damals ja dann auch schon junger Tätowierer und kannte ja aber eben nur unser Milieu hier in Deutschland, sage ich jetzt mal. Und plötzlich sitzen da Leute, die so wie der Sohne auf einmal Freihand da gearbeitet haben. Ich dachte vorher, das ist so ein...
Ja, Leute, die einfach einen künstlerischen Background haben.
Unfassbar. Klassisch, also das war wirklich, da haben sie auf einmal Sachen abgespielt. Damals
das ist auch so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, Tätowierungen können auch noch viel mehr sein als, ich meine, bei Sohne hat sich das ja schon angekündigt, in der Art und Weise, wie er gearbeitet hat und wie er vorgegangen ist und so weiter, aber wenn dann irgendwie Markus Pacheco kommt, ein Kunststudent aus New York, also, der hebt das vielleicht nochmal auf eine ganz andere Ebene.
Das war auch so etwas, dass wir damals, ich war dann damals auch noch sehr, sehr, auch da gewissermaßen eher so ein bisschen traditionell angehaucht und muss ehrlich zugeben, dass der Markus Pacheco zum Beispiel für mich jetzt nicht so ein Begriff war. Den habe ich tatsächlich durch Andreas Köhn dann kennengelernt. Wiederum Andreas Köhn kenne ich nicht durchs Tätowieren, sondern den kannte ich schon lange
von
vorher.
Von Konzerten.
Durchs Psychobilly.
Genau, klar.
Weil der Bruder von Andreas Köhnen ein Plattensammler,
der mittlerweile Steuerberater ist.
Ja, und der hat ein Mailorder gehabt mit Schallplatten, mit Vinylschallplatten.
In Mönchengladbach.
In Mönchengladbach.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel in der Gegend waren, weil da irgendwie Konzert gewesen ist oder irgendwie sowas in der Art, haben wir ab und zu mal bei ihm übernachtet.
Ah.
Und er hat damals mit seinem Bruder, mit Andreas zusammen gewohnt.
Ah.
Da habe ich in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Butze da gehaust. Und der Andreas hat damals auch noch nicht tätowiert. Der war damals Sänger in einer Hardcore-Band und war muskulös, kein Gramm Körperfett, total ausdefiniert, so nach dem Motto.
Ja.
Und war damals aber, glaube ich, schon, hat Straight Edge gelebt und so weiter und so fort. Glaube ich mich zumindest erinnern. Und war sehr in dieser Hardcore-Szene drin. Also der war da, wusste da auch richtig Bescheid, kannte da ganz viele Leute. Ich habe mich damals für die Mucke interessiert, aber war eben längst nicht so da drin wie er. Und durch den wiederum habe ich dann eben irgendwann Markus Pacheco kennengelernt und war dann auch einmal dabei, wie er sich in, ich glaube, Amsterdam auf der Tattoo-Convention von Markus Pacheco dann hat tätowieren lassen. Da
eine Sanduhr auf den Unterarm.
Ja, ja, das genau. Und das war halt damals dann auch so etwas, wo ich gemerkt habe, aha, sowas geht auch. Weil das war ja ein Stil.
Eine Bildsprache.
Das ist ja geil, das gab es hier ja nicht.
Ja, eben.
Also das gab es hier nicht. Hier kamen die Leute rein und haben gesagt, wir haben so liebevolle Umschreibungen gehabt für gewisse Dinge. Zum Beispiel ein Standardwerk, das man irgendwie einmal im Monat mindestens tätowiert hat, war ein Sensenmann, den haben wir immer Sterbi genannt. Das ist dann, also wenn er da reinkam, dann haben wir immer gesagt, so, oh, der will bestimmt einen Sterbi haben. Also interne Wetten abgeschlossen. Und es gab dann auch immer ganz
klar. Ein Sterbi und ein Doppel.
Ja, ja, es gab auch ganz klare Vorgaben, wie der blöde Sterbi auszusehen hat.
Aha.
So, das war damals leider noch so, dass die Leute auch so sehr vorgefertigte Bilder im Kopf hatten, die wollten das meistens ganz gern so haben,
wie der Kollege,
Arbeitskollege, genau. So. Da, es war auch noch die Zeit der roten Teufelchen, die kennt heute auch kaum noch einer, aber es gibt aus der Zeit kaum eine Frau, die nicht so einen kleinen roten Dreizackteufelchen da auf dem Po hatte, oder die Männer hatten das auch ganz gerne, oder auf dem Oberarm so frech und neckisch, oder Strolchi auf dem Oberarm und bla bla bla, also gab eben Comic-Motive und dann die harte Fraktion war dann schon so Sterbi und Totenkopf, oder gab dann auch schon mal irgendwie so ein bisschen Nackedei oder so, aber so etwas wie Biomechanik zum Beispiel, das war damals.
Und das wolltest du den Hanseaten oder den Hamburgern oder den Deutschen einfach mal zeigen und hast deshalb gesagt, also
da
komm,
muss ich sagen,
Tattoo-Convention,
da muss ich sagen, da schlägt natürlich sich schon wieder die Brücke so ein bisschen zu der Ausstellung, die wir gestern besucht haben.
Ja.
Ich möchte mich da gar nicht größer hinstellen, als ich bin, aber ich habe damals schon gesagt, eine Stadt wie Hamburg, das ist die Tätowierstadt in Deutschland und da gehört sowas hin.
Ja.
Und es kann eben nicht angehen, dass es das in anderen Städten schon gibt und ausgerechnet in Hamburg macht das keiner und fühlt sich keiner berufen dazu.
Es klingt nach totalem Irrsinn.
Ja,
jetzt jetzt im Nachhinein, wenn man sich das immer mal vergegenwärtigt, ja, das gab es in Hamburg nicht, in fucking Hamburg. Wenn es eine in ganz Deutschland geben würde, nur, dann in Hamburg.
Und deswegen haben wir es dann halt auch gemacht. Ja. Und der Erfolg hat uns dann ja auch recht gegeben. Wir haben halt nur, das wird mir heute ab und zu als Fehler ausgelegt, ich bin nicht der Meinung, dass es ein Fehler ist. Wir sind halt irgendwann nur mal absichtlich in unserer Entwicklung stehen geblieben, als es dann irgendwann mal immer mehr wurde um die 2000er herum. Es gab ja Tattoo-Convention-mäßig schon mal eine Flaute Ende der 90er. Das muss man auch mal dazu sagen. Anfangs war da ein sehr großer Hunger da und jeder wollte auf einmal Tattoo-Convention. Und dann auf einmal wurden die Besucherzahlen wieder schlechter, weil eine gewisse Sättigung erreicht war. Und dann gab es so eine zweite Welle. Und als diese zweite Welle losging, ich möchte auch an dieser Stelle ganz klar sagen, es war eine Entscheidung von uns. Ich sage nicht, dass es ein Fehler der anderen war, zu wachsen. Nein. Die haben den Leuten das gegeben, was sie gerne möchten. So. Und dadurch haben sich dann auch solche Messen wie Berlin und Frankfurt zum Beispiel zu solchen nicht wegzudenkenden Mega-Events entwickelt. Mhm. Ja. Unser Fokus war aber dann immer der, wir wollten da bleiben. Ich wollte dieses Gefühl wie ein kleiner Junge erhalten, das ich damals hatte, als ich zum ersten Mal in Dunstable da in die Halle reingegangen bin.
Also immer noch so ein bisschen urig, ein bisschen keine Mehrzweckhalle, natürlich, sondern die Markthalle halt.
Gerne verschwitzt mit freiem Oberkörper, mit Rockmusik aus der
Ecke. Ja, und oben war das auch so.
Und so war das. So war das. Ja. So habe ich Tätowieren erlebt und da kommt Tätowieren auch her, zumindest was unsere Epoche angeht. Und wie gesagt, heute wird mir das von vielen als Fehler ausgelegt, weil die halt eine andere Vision sich gewünscht hätten. Jetzt machen wir es ja, jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt nach etwas mehr als einem Vierteljahrhundert geben wir jetzt mal klein bei und machen und ändern das mal alles komplett. So, ja, wir gehen jetzt einfach mal in eine große Messehalle, lassen das Ganze ein bisschen größer werden, ein bisschen atmen.
Wer ist eigentlich wir? Du und?
Ja, also es gibt noch zwei andere Veranstalter, die da mit drin sind. Einmal natürlich der Kopf, sagen wir mal, der ganzen Sache ist der Veranstalter der Hamburger Motorradtage, dass wir gehen da praktisch mit rein, ne, also schließen uns an seine Veranstaltung an, weil uns das auch aus verschiedenen Sachen für sinnvoll
Orga halt, ne?
Ja, ich meine, es ist auch schon so, dass der generiert halt auch eine ganz andere Besucherzahl, als wir das können, das muss man einfach mal so sagen, da muss man nicht hinterm Berg halten damit und die Jahreszeit ist auch besser, wir haben ja nun lange Zeit an unserem Ostertermin festgehalten, damals hat das ganz gut funktioniert, in der zweiten Hälfte unserer Tätigkeit da hat sich das immer mehr als Nachteil herauskristallisiert. Die Leute nutzen das dann doch mittlerweile sehr, sehr gern oder lieber für ein freies Wochenende mit der Familie. Auch die jungen Leute. Es ist so das erste zusammenhängende Wochenende nach den Feiertagen im Winter, also nach Weihnachten, wo die Leute mal ein paar Tage wegfahren könnten. Zweiter Nachteil ist, je nachdem wie Ostern fällt, es fällt ja manchmal auch in die zweite Hälfte vom April, kann aber auch mal in der zweiten Hälfte vom März sein. Das heißt also, du kannst von Schnee treiben alles, bis 20 Grad plus alles haben. Ja. Bei 20 Grad plus gehen alle in den Stadtpark und bei Schneetreiben bleiben die Leute zu Hause. Das heißt also, es war auch da irgendwo vielleicht mal notwendig, dass man ein bisschen justiert. Noch dazu haben sich um unsere Veranstaltung viele andere Veranstaltungen gebildet, die eine Woche vorher und eine Woche danach sind, aber in einem Umkreis von 60 Kilometern stattfinden. Das heißt also, da auch irgendwo so ein bisschen Besucher abgraben, weil die Leute von außerhalb nicht mehr den Grund dafür sehen, eine Veranstaltung in Hamburg besuchen zu müssen, die dann vielleicht auch noch teurer ist, der Eintrittspreis teurer ist. Du kannst halt nun mal so eine Veranstaltung in der Innenstadt von Hamburg nicht für den Preis machen, wie du es in der Innenstadt von Lüneburg, Uelzen oder Hemmingstedt machen kannst irgendwo, wo du vielleicht am Ende die Halle sogar noch umsonst bekommst, weil die froh sind, wenn da mal was passiert. Also, aber auch da, das soll kein Vorwurf sein, es sind einfach nur so viele, ganz, ganz viele Sachen, die uns dazu bewogen haben, endlich mal zu sagen, okay,
probieren wir das mal aus.
Dann machen wir es jetzt halt mal anders und gut, aber wie gesagt, das war immer eine ganz bewusste Entscheidung von uns. Ich wäre auch vor 20 Jahren nicht zu blöd dazu gewesen, eine Messehalle anzumieten. Das kann theoretisch erstmal jeder von uns. Aber ich habe da bewusst auf Geldverdienen verzichtet. Vielleicht dankt man mir das mal in 60 Jahren bei einer Ausstellung im Hamburg Museum. Wenn ich lange nicht mehr da bin, steht vielleicht irgendjemand da und sagt, ja, und damals der Krabbenhöf, der hat was. Aber so ist es halt nun mal.
Also lässt du dich vielleicht mal mit Leon oder Jasper treffen, die Söhne von Ole, weißt du? Dann hat man es zeitlich schon wieder so organisiert, ja, weißt du? Lass uns den Theo Vetter-Fehler nicht schon wieder begehen.
Ja, ich möchte aber bitte nicht in einer fleischfarbenen Unterhose hier überall rumhüpfen jetzt. Also die dabei waren, wissen, was ich meine. Den anderen müssen wir das jetzt nicht erklären.
Okay,
aber,
ich will auch einfach mal so stehen. Ich habe da jetzt auch gar nicht nachgefragt.
Okay, sag mal. Nee, das war bezogen auf den Tattoo Theo.
Ja, okay, ja. Oh, jetzt haben wir es. Okay,
ja,
jetzt haben
wir es doch. Groschen gefallen, sozusagen.
Sag mal, wenn der 19-20-jährige Frank Krabbenhöft im Jahr 2019 rummarschieren würde, würde der nochmal Tätowierer werden?
Das ist eine Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann.
Ist auch eine Kackfrage,
weil ich anders zum Tätowieren gekommen bin als die meisten anderen Leute. Also das heißt, ich bin ja durch eine Verkettung von, doch eher Zufällen zum Tätowieren gekommen, und würden sich die gleichen Zufälle heute wieder so ereignen, dann würde ich das wahrscheinlich auch als junger Mensch genauso wieder hinnehmen, weil als Anfang 20-Jähriger du dein Leben ja auch ganz anders bewertest, und auch auf Tätigkeiten gesehen ist es ja nicht so, dass du fängst ja nicht mit 19 einen Job an mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt bis ans Ende meiner Tage, sondern es hätte auch damals sein können, dass ich nach ein oder zwei oder drei Jahren feststelle, es ist nichts für mich, oder es hätte sich halt was anderes ergeben, was ich dann in dem Moment vielleicht toller gefunden hätte. Man muss auch dazu sagen, diese Musikgeschichte, daran habe ich sehr, sehr lange gelitten, weil ich habe natürlich damals auch, und das darf man ja dabei auch nicht unter den Teppich kehren, meine Bands im Stich gelassen, und mit einer hatten wir gerade eine Platte aufgenommen, das hat sehr, sehr viel Geld gekostet.
Shit.
Und das Geld war dann natürlich auch futsch, keiner wollte das mehr kaufen, die Platte ist dann dementsprechend auch nie erschienen und so weiter und so fort, und meine Mitmusiker haben teilweise 10 Jahre gebraucht, um wieder ein Wort mit mir zu reden, weil die alle an das Projekt geglaubt haben, und ich war plötzlich hier und habe das dann, also ich will damit auch meine Sprunghaftigkeit ausdrücken, die ich als Jugendlicher hatte oder als junger Mensch. Das heißt also, obwohl diese Band, speziell diese eine Band, meinen Lebensinhalt dargestellt hat, für den ich ja auch meinen damaligen Job gekündigt habe und so weiter und so fort, habe ich selbst diesen Lebensinhalt erstmal an die Seite gestellt. Aber auch da gab es nie die Entscheidung, ich mache das nicht mehr.
Ja.
So, das hat sich einfach ergeben. Meine Band hatte irgendwann die Schnauze voll davon, mir ständig hinterher zu laufen. Sie haben dann einen anderen engagiert, der meinen Part übernehmen sollte. Ich habe in der Band war in der Band der Sänger. Ich will nicht
Schwierig,
sagen, dass,
ja.
ich will nicht sagen, dass ich das besonders gut gemacht habe. Das hat damit nichts zu tun.
Ja, aber Drummer auszuwechseln ist immer einfacher
Fakt
als die
ist Länger. Einfach, dass es nicht angenommen wurde.
Ja, ja.
Die Plattenfirma, wir hatten einen Bandübernahmevertrag, die Plattenfirma, die damals gesagt hat, wir kaufen die Platte und bringen die raus, die sind sofort abgesprungen. Die haben gesagt, Alter, euer neuer Sänger, der hat ja so viel Charisma wie ein leerer Schuhkarton. So war es leider auch, das muss man leider im Nachhinein so sagen.
Wo ist Cookie Man hin?
Verzeih mir, Pat. und das Ganze ist halt dann einfach gefloppt. Die haben dann noch eine ganze Weile weitergemacht, haben sich dann nochmal... haben dann den Namen nochmal geändert, haben versucht, die gleiche Platte nochmal mit komplett neuen Gesangsspuren rauszubringen. Das war dann total Desaster. Mm. Und wie gesagt, also das mit einem von beiden, der Bassist Rick, mit dem war ich auch wirklich ein bisschen besser befreundet als mit dem Rest der Band vielleicht. Ja, der hat schon ein paar Jahre gebraucht, bis er wieder mit mir reden konnte. Also, die waren schon enttäuscht, muss man schon sagen. Und damit, wie gesagt, drücke ich einfach nur mal meine Sprunghaftigkeit aus, die man als junger Mensch aber wahrscheinlich generell hat. Wenn mit 25 jemand zu mir gekommen wäre und hätte mir genau das Angebot gemacht, hätte ich gesagt, Frank, pass mal auf, uns ist der Sänger abgesprungen, wir haben einen Plattenvertrag, Japan-Tour, du komm hierher, pack dir die Kacke drauf und übermorgen sitzt du im Flieger, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht Tätowierer. Oder zumindest die Möglichkeit bestünde. Aber wenn ich die Frage beantworten würde, aus der Sicht, die ich auf das Business habe, und aus der Sicht, wie die Dinge jetzt sind, dann würde ich das mit einem klaren Nein beantworten. Mhm. Weil das, was mich damals gereizt hat, davon ist nichts mehr da. Nichts mehr. Also der Zusammenhalt.
Was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat, und da habe ich auch mit ein paar anderen Tätowierern kurz drüber gesprochen, da müssen wir jetzt auch nicht unter Teil ausführen, aber es ist, glaube ich, sogar in Hamburg, die eröffnen jetzt ein Studio, nämlich Edding.
Ja, das ist auch schon sehr lange ein Gesprächsthema, und das wird hier natürlich auch von allen mit Entsetzen wahrgenommen. Das ist jetzt allerdings zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich schon die Schultern hochgezogen habe.
Wo du sagtest, so der Karren ist eh also weitestgehend im Dreck. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, ja.
Das macht es okay. Für mich jetzt nicht mehr ja. schlimmer. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich da. Also, ich habe da wirklich ein paar Anrufe bekommen. Die Leute waren entsetzt und um Gottes Willen auch aus weiten Teilen Deutschlands plötzlich, wo so mit, fast schon mit Beileidsbekundungen, ja, irgendwie so, Mensch, Frank, was passiert denn dabei? Und die waren teilweise schockiert, wie gelassen ich das genommen habe, weil ich mir einfach sage, da sind schon viel früher Sachen passiert, die ich beschissener oder mindestens genauso beschissen fand.
Was denn zum Beispiel?
Naja, ich
gab's finde... Gab es mal einen Moment, ausschlagenden Moment, naja, wo du dachtest, also, so Moment, hier dreht sich gerade irgendwas komplett auf links.
Ich kann den Moment nicht festmachen, ja. weil es auch eine schleichende, trotzdem ja auch eine schleichende Entwicklung ist. Ich meine, es ist schon merkwürdig, dass auf der einen Seite sich unsere Branche dann doch sehr schnell verändert hat in den letzten Jahren, verglichen mit den vorangegangenen Jahren. Trotzdem ist es aber auch da ja ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht so, dass du eines Morgens aufwachst und sagst, ach komisch, das ist aber irgendwie alles anders. Sondern es geht in so Wellenbewegungen, sage ich jetzt mal, dass du irgendwie plötzlich feststellst, Moment mal, das ist jetzt plötzlich nicht mehr so, wie es mal war und so weiter und so fort. Und das ist auch nicht nur an einer Sache festzumachen, ja. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel heute die Industrie uns versucht, klar zu machen, dass wir ohne sie eigentlich gar nicht mehr leben können. Und vor wiederum 25 Jahren gab es eigentlich gar keine Industrie. Ja. Also das heißt, während du da noch Tätowiermaschinen von Tätowierern gekauft hast, die mit teilweise einfachsten Werkzeugen, was sie im Keller zusammengebosselt haben, gibt es trotzdem jede Menge Leute, die, und da sind wir dann von mir aus wieder bei jemandem wie Philipp Loy, der mit diesen alten Knatterbüchsen den meisten Xayen und Cheyenne-Tätowierern heute noch den Arsch wegtätowiert, und zwar auf einem Bein und blind.
Ja.
Und das sollte man sich bitte mal vor Augen führen. Hingegen, wenn ich jetzt mal zu einem von diesen Superkünstlern gehe und nehme ihn die Cheyenne oder Xayen ab und drücke denen so eine Knatterbüchse in die Hand, dann sind die am Arsch.
Weiß er nichts damit anzufangen.
Ja. Weil die gar nicht wissen, wie so ein Ding funktioniert. Die können sich auch keine Nadeln mehr löten und bla bla bla. Ich kann mit meinem Motorrad an den Strand fahren und dann mache ich den Rückenbild. Wir reden jetzt bitte nicht über Hygieneumstände, aber ich schließe meine Tätowiermaschine an die Motorradbatterie an und löt mir da schnell noch mal ein paar Nadeln und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Traditionen, die den Beruf so lange am Leben erhalten haben und die auch so lange dafür gesorgt haben, dass der Beruf so eine Sonderstellung hat, diese Traditionen werden nicht mehr gepflegt werden, sondern es interessieren sich immer weniger Leute dafür. Ja, okay. Und ich bin schon der Meinung, dass man als jemand, der seinen Beruf liebt und ernst nimmt, nie vergessen sollte, wo man herkommt. Ja? Und das ist in dem Moment egal, ob du ein Bäcker bist oder ein Tischler oder auch ein Koch zum Beispiel. Das heißt ja deswegen nicht, dass man an einer Feuerstelle kochen muss wie 1846, aber es ist doch schon schön, wenn ich weiß, wo kommt mein Handwerk denn her? Welche Entwicklung hat mein Handwerk denn gemacht in den letzten 100 Jahren? Was ist davon gut?
Ja, ich sage immer so ganz plakativ, so, ey, wenn ich mich für Fußball interessiere, dann weiß ich, wer Franz Beckenbauer ist. Punkt.
Ja, also, ne? also wie gesagt, das ist so, also einerseits stört mich da so ein bisschen die Haltung der Industrie, die auch, wie gesagt, so tun, als wenn die, viele Sachen werden ja dann auch schon gar nicht mehr hergestellt, zum Beispiel gibt es schon keine Metalltipps mehr, da werden nur noch Reste verkauft. Gut, nicht alles hat noch seine Daseinsberechtigung heute, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja, um Gottes Willen. Ich arbeite ja selbst auch mit modernem Equipment und man wäre ja als professioneller, ernstzunehmender Tätowierer wäre es ja nicht besonders schlau, wenn man etwas Gutes nicht beachtet.
Nur aus Prinzip
so,
verweigern.
Nur Leute. Aus Prinzip, ja. Das ist ja nun Blödsinn, ja. ja. Und wenn alle so denken würden, dann würde es mich auch nicht geben, weil warum hätte man mir dann auch mal was beibringen sollen? Wenn man immer nur auf seinen Punkt besteht, dann ist auch kein Wachstum möglich. Ja. Aber es ist schon im Moment so, dass man versucht von allen Seiten und auch von Seiten der jungen Leute, und das ist der zweite Teil, der mich wahnsinnig stört, uns vorzumachen irgendwo so, als wenn wir alle dumm und blind gewesen wären. Und ich kann dir mal eins sagen, und dazu stehe ich, und dafür stehe ich auch in 20 Jahren Rede und Antwort, dann soll man mich bitte eines Besseren belehren. Dieser ganze Hyperrealistik-Kram, den du bei Instagram siehst, bitte, in 20 Jahren wird das aussehen wie Schlons. Das weißt du, das weiß ich und das weiß auch jeder, der tätowieren kann.
Ich finde, so. Wenn es nach 20 Jahren erst Schlonze ist, ist schon sehr gut gemacht. Also ich würde eher sagen, grade, nach 5 bis 8 Jahren.
Ich habe die 20 Jahre jetzt gewählt, weil ich glaube, dass einige Leute vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, um das zu begreifen.
Ja.
Aber ich will damit nur untermauern und einfach den jungen Leuten da draußen jetzt mal eins sagen. Wir sind nicht zu dumm, zu doof, zu faul oder sonst was gewesen, das zu machen, sondern wir haben von denen, die vor uns da waren, gelernt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dass es heutzutage gewisse Dinge gibt, die besser möglich sind als früher, ja, das bestreite ich nicht. Auch die Motivauswahl hat sich geändert, ja, das stimmt auch. Und damit haben sie auch mehr Möglichkeiten ergeben, ja, das stimmt auch. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die sind mit dem Motormeißel in die Granitwand gebracht. Ja?
Und das ist unfucking abänderlich.
Und das ist unfucking. Und zwar warum? Weil wir auf lebendem Körper arbeiten. Für den Fall, dass das da draußen jemand noch nicht verstanden hat. Und dieser verändert sich. Mach ein Foto von dir, nackt vor dem Spiegel. Mach in 5 Jahren noch eins. Mach in 5 Jahren noch eins. Vergleich die Fotos. Versuche, etwas selbstkritisch zu sein. Ja. Siehst du eine Veränderung? Und dann weißt du Bescheid. So, wir werden alle, der Körper leidet einfach und ich gebe zu, ja, es gibt einfach unfassbar viele richtig gute Künstler da draußen. Und die Fähigkeit zu haben, so etwas auf Körper umsetzen zu können, ja, die hat natürlich nicht jeder. Aber ich glaube, dass diese Leute eine schwimmende Grenze haben in Bezug auf den Respekt, den sie dem Medium entgegenbringen. Weil für den Künstler sollte nicht nur der Moment zählen, in dem er sein Instagram-Foto hat, dass er natürlich danach auch nochmal schön mit Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen aufpeppt, weil das darf man bitte auch mal nicht unter den Teppich kehren. Tätowierungen waren vor 10 Jahren ein bisschen ehrlicher als heute, ja. Das ganze Instagram kannst du nämlich eigentlich so, wie es ist, in die Tonne kloppen. Das ist einfach so. Also selbst wir fummeln an unseren Fotos rum, weil du sonst gar nicht mehr bestehen kannst. Wobei sich das bei uns wirklich im Rahmen hält. Also ich mache mein Schwarz nicht schwärzer zum Beispiel und solche Sachen irgendwo, ja. Bei uns kommen die Leute hier und sagen, ja, ich will das genauso schwarz haben, ja. Dann musst du zur Firma Edding gehen.
Genau.
Die machen das dann wahrscheinlich, ja, temporär. Ne? Also von daher, der lange Rede, kurzer Sinn. Da wird ein bisschen mit falschen Bandagen hier oder so gekämpft, mit ungleichen Vergleichen und so weiter. Und das ist halt eben auch nicht ganz richtig.
Ja.
Und nur weil den Leuten die Vergleiche fehlen, ja, weil sie es ja noch nicht so lange machen. Und das alleine ist kein Fehler.
Ja.
Es ist kein Fehler, erst seit 3 Jahren zu tätowieren oder seit 5. Dafür kann ja keiner was. Das hat ja jeder irgendwann mal angefangen. Aber wir haben den anderen, die vor uns da waren, vielleicht ein kleines bisschen besser zugehört, haben trotzdem unseren eigenen Weg. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Natürlich haben wir auch da gesessen und haben gesagt, so, aber ist ja schön, dass der sagt, das geht nicht. Aber guck dir mal, was ich hier mache. Meine 5-Mark-Stück große Renovierung mit 43 Grauschattierungen. Ja, dahinterher waren es 2.
Frank. Ich danke dir schon mal bis hierhin. Wir müssen
ein
bisschen
gerne
auf die Zeit gucken, weil du musst auch noch tätowieren heute. Meine letzte Frage, ich weiß, es wird dir sehr schwer fallen, aber versuch dich ein bisschen kürzer zu halten.
Da kommt schon die Hälfte der Ausstellung davor.
Ja, ja. So, wie gesagt, wäre cool, wenn du dich da ein bisschen kürzer hältst. Meine letzte Frage ist, oder es sind vielmehr 2 Fragen. Was kann der Mensch, Frank Krabbenhöft, gut und was kann er vielleicht weniger gut?
Oh. Ich kann extrem gut sabbeln und ich kann extrem gut sabbeln. Und das ist so gut, wie es schlecht ist.
Ich hätte niemals gedacht, dass du dich bei der Frage so kurz hältst. Frank, vielen, vielen Dank.
Gerne, jederzeit wieder.
Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht nochmal fortsetzen, weil ich habe noch 1000
gerne
Themenfelder, die wir noch nicht beackert haben.
Gerne. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann nicht stundenlang voll labern.
Vielen Dank, bis hierhin, Frank Krabbenhöft. Danke.
Danke, gerne. Tschüss.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.